Ruhrpott ist in den Osten gereist, und zwar zurück in das Jahr 1989. Dort besprechen wir für euch den Film Atomic Blonde. Wir sind auf der anderen Seite der Grenze mit mir hier, der russische Geheimagent. Das ist Christoph Perner.
Hallo.
Und als Codenossi haben wir dabei Robert Krüger.
I've been looking for... Entschuldigung.
Es fehlen noch 4 Tagesverse.
Der MI6-Agent und Doppel-CIA, irgendwas, Agent, ist Stefan Kiesbeck.
Howdy, Perner.
Atomic Blonde. Worum ging's, Bob?
Ah, du fragst mich, das ist schön.
Ich dachte, wenn keiner fragt, frag ich.
Ja, so. Luft zum Schneiden lassen, weißt du?
Wir sind echte Profis.
Dieses stumpfes Werkzeug ist, dass man da schon Minuten für braucht, die da in der Stille rein. Ja. Nee, okay. Atomic Blonde, eine Graphic Novel Verfilmung mit gut besetzten Hauptrollen. Also wir haben da zum einen Charlize Theron als die atomare Blondine, die gar nicht so atomar ist, aber Blondine ist sie auf jeden Fall. Und dann haben wir James McAvoy als Kontaktmann und Leiter der Station Berlin von irgendwie vom MI6, glaube ich. Mhm. Und dann haben wir in Nebenrollen noch so Leute wie John Goodman und Toby Jones und in einer kleinen Nebenrolle auch Til Schweiger zum Beispiel.
Oh Gott.
Ja.
Also durchaus besetzt mit Leuten, die man schon mal gesehen hat und die man in vielen Fällen auch gut mögen kann. Manche vielleicht nicht so, das muss jeder selber wissen. Worum geht's? Wir sind tatsächlich, wie Stefan das schon in der Einleitung gesagt hat, im Berlin des Jahres 1989. Unmittelbar vor der Maueröffnung. Und nun lernen wir dort Berlin, so wir sind sowohl auf der West- als auch auf der Ostseite immer mal wieder im Wechsel, lernen wir Berlin als einen Spielplatz von internationalen Geheimdiensten kennen. Und das Ganze ist eingebettet in das Interview, wo sozusagen das Debriefing, wenn man so will, von der Charlize Theron-Figur, Lorraine heißt sie, und die ja, die sitzt in einem Verhörraum mit dem John Goodman und dem Toby Jones Charakter, und das eine ist vom MI6, das ist ihr Vorgesetzter, und der andere ist von der CIA, und die sitzen nun da und wollen wissen, was da passiert ist in den letzten Tagen. Und dann macht der Film quasi, springt immer hin und her und erzählt uns in so Rückblenden, und immer wieder schneiden wir in diesen Raum, wo sie das Debriefing haben, was da eben so passiert ist. Und sie ist ursprünglich beauftragt gewesen, dahin zu fahren, sich dort mit dem örtlichen Büroleiter, der von James McAvoy, etwas unkonventionelle Büroleiter, der da im Wesentlichen irgendwie, weiß nicht, in der Unterwelt aktiv ist und irgendwie in jedem Club rumhängt und Drogen verkauft und keine Ahnung was.
Alle kennt, jeden kennt
und irgendwie Hans Dampf in allen Gassen und dabei auch noch ordentlich Party machen. Und mit dem soll sie sich treffen, weil eben eine Liste, das ist so der MacGuffin dieses Films, eine Liste mit Agentennamen und Enttarnungen quasi, wer sind die aktiven Agenten? Die Knockliste. Also die Knockliste aus Mission Impossible oder die Liste aus irgendeinem Bond-Film, keine Ahnung. Also wir haben das schon ein paar Mal gehabt, dieses Thema. Diese Liste
praktisch
muss...
Praktisch jeder Agenten.
Ja, klingt jetzt auch so ein bisschen so. Nicht so wahnsinnig innovativ bisher.
Nee, und also diese Liste ist irgendwie, keine Ahnung, die ist in einer Uhr drin, irgendwie haben wir das, kriegen wir relativ am Anfang, ahnen wir das, und die will nun jeder haben und alle jagen der hinterher, und der Typ, der sie hatte, ist irgendwie umgebracht worden von einem Russen, und der scheint die nun als zu haben, aber irgendwie ist die trotzdem noch nicht so richtig auf der russischen Seite aufgetaucht, und dann fangen die ganzen Verwicklungen an. Und parallel steht die Frage im Raum, dass es da irgendwo auch möglicherweise in dieser CIA oder MI6, das habe ich zumindest nicht verstanden, irgendwie da soll es auch einen Doppelagenten geben. Und wenn sie den bei der Gelegenheit noch enttarnen könnte, dann wäre das auch ganz prima.
Wie der da plötzlich aufgetaucht ist, war auch so. Alle wussten es plötzlich. Und da dachte ich mir, hast du wieder tief geschlafen oder was ist? Dann habe ich nochmal zurückgespult. Nö, der taucht einfach so auf.
Wen meinst du?
Dieser Doppelagent, dieses so. Ach ja, es gibt übrigens diesen Doppelagenten. Okay.
Nein, das sagt ihr der glatzköpfige Typ am Anfang bei dem Mission Briefing.
Ja, aber so, das, so ist es.
Okay. Ja, genau. Der ist da und also der ist ein Stachel in unserem Fleisch oder so ähnlich hat er es formuliert. Und wenn sie den bei der Gelegenheit noch kalt stellen könnten, wäre auch prima. Mhm. Und ja, dann geht das los. Und sie kommt im Grunde in Berlin an und noch bevor sie ihren Kontaktmann, diesen Percival, diesen von James McAvoy gespielten Charakter, bevor sie den trifft, tritt sie schon das erste Mal mit den Russen in die Scheiße und es gibt sofort riesen Schießerei und alles mögliche. Also das geht direkt gut los und hört dann eigentlich damit auch nicht auf. Und damit jetzt die Frage an dich, Stefan, wie fandst du das? Ja, danke, das reicht. Also
ich wollte ihn wirklich mögen. Wir haben ja vor 2 Wochen, glaube ich, Codename Uncle besprochen. Ähnliches Setting, ein bisschen früher. Aber, und das ist schon meine Art von Film. Ich mag diese Agentenfilme. Ich mag dieses Spiel mit Doppelagenten und hier und dem vertrauen wir und dann vertrauen wir doch nicht und dann ist der doch böse und das und finde ich toll und auch zum 15. Mal Lockliste kann ich aushalten, aber irgendwie war es so dürftig. Sie war für mein Gefühl zu gut die ganze Zeit, also zu stark. Ja, es ist eine Comic-Verfilmung und diese comichafte Überzeichnung habe ich verstanden. Trotzdem war es irgendwie alles zu real, außer ihre Kräfte. Und er sah nett aus, ohne besonders auszusehen.
Ja. Genau da würde ich einhaken wollen.
Waren unmotiviert.
Ja. Das ist schön, dass du den genauso hatest wie ich. Mich hat er auch im Grunde schon relativ kurz nach ihrer Ankunft in Berlin sehr verärgert, weil man sagt ja immer so manchmal Style over Substance. Dieser Film hier ist all Style, no Substance. Der Kameramann, dazu muss man vielleicht, oder nicht der Kameramann, der Regisseur, der Typ, der den Film gemacht hat, muss man vielleicht wissen, der ist Stunt-Coordinator gewesen und so B-Roll-Regisseur oder Second-Unit-Regisseur von Filmen, die so im Action-Kontext, also zum Beispiel bei John Wick hat er, glaube ich, relativ, da weiß vielleicht, war er sogar Regisseur, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ich
meine auch,
aber in John Wick hat er was gemacht und das war auch eine so der Sachen, wo ich dachte, oh, das könnte cool werden, vor allem, weil der Trailer dann entsprechend auch aussieht.
Der hat auch Deadpool 2 gemacht.
Das war nach
Atomic Blonde.
Ja, ja. Ja, aber davor hatte er viel Stunt-Dings gemacht und so B-Roll-Zeug für Action-Sequenzen. Und hier in diesem Film, ich hatte das Gefühl, so ganz am Anfang, so sie liegt in dieser Eiswanne, alles ist irgendwie in Neonlicht beleuchtet, dann kommt sie da raus, dann wird lasziv geraucht, dann kommt sie irgendwie so durch so einen Weg und sie muss immer ständig durch Tunnel laufen und alles muss immer irgendwie besonders abgefuckt aussehen und die Kamera fängt mit 45 Grad Schräglage an und dreht dann wieder auf normal zurück und fliegt auf sie zu und jetzt geht sie in den Gang runter, da fliegt die Kamera ihr entgegen und dann ganz knapp an ihr vorbei und hinter ihr wieder weg und es ist immer so, guck mal, jede zweite Szene schreit, ey, guck mal, was ich mit der Kamera kann, guck mal, was ich mache, guck mal, wie bunt ich das beleuchtet habe. Und es ist sehr anstrengend. Und die eigentlichen Plotpoints, die werden dann auch immer so, ja, ach so, dann ist sie natürlich nackt ganz viel. Wir müssen ihre Wunden müssen wir angucken, aber dabei natürlich auch ihre Brüste. Und dann müssen wir ihren Arsch angucken. Ach, und dann schreiben wir ihr noch eine lesbische Sexszene rein, weil da können wir auch noch ein bisschen auf ihr und auf der anderen schönen Französin rumleuchten mit der Kamera.
Jetzt alles nicht so schlimm.
Ja, aber die Plotpoints bleiben dabei halt völlig,
ja, schon klar.
Völlig im Egalen so. Und das, was Agentenfilme in dem Sinne ausmachen, was du auch wahrscheinlich bei Codename Uncle so geil fandest, sind ja auch diese Verwicklungen, wer hat jetzt die Liste, wer wie mit wem, wer double-crossed hier wen und so, das ist alles so, egal.
Irgendwie, ja, dann taucht ja sie plötzlich wieder auf, dann ist sie wieder weg und ja, boah.
Also das Drehbuch hat einfach Löcher ohne Ende, also der ganze Spannungsbogen ist einfach so ein wir schicken sie irgendwo hin und entweder sieht sie da toll aus, weil sie in einem Cocktailkleid in eine Bar geht und irgendwie
wichtige Dinge sagt. Toll aus. Also
es sieht alles schick aus und so, keine Frage.
Cool hinterleuchtet, aber dann, alle. Ja, aber auch, ich finde es halt nicht neu. Weißt du, es ist nicht, wow, so habe ich das noch nicht gesehen, sondern ja, so habe ich es in einem stylischen Film schon mal gesehen, aber da war die Geschichte auch gut.
Habt ihr?
Ich will an der Bildsprache gar nicht meckern. Die ist toll. Also ich fand der sah durchweg gut aus, aber halt nur zum Willen gut auszusehen, ohne dass da noch irgendwas dahinter gewesen wäre. Aber ich habe dich unterbrochen, Christoph.
Habt ihr Eon Flux gesehen?
Ja, haben wir. Da haben wir sogar eine Sneak gesehen damals.
Echt?
Echt? Weil
haben wir da nicht sogar eine Sendung drüber gemacht oder war das noch davor?
Ich google das mal auf unserer Webseite.
Weil der hat ja auch, also ich finde, der ist nicht vollkommen inhaltslos, aber so ein bisschen hat er dieses Problem auch. Also sie ist ja auch eine Superheldenverfilmung im Endeffekt mit ihr in der Hauptrolle. Auch völlig overstyled, wo man auch manchmal so das Gefühl hat, dass es in erster Linie darum geht, dass sie in Lack und Latex einfach gut aussehen soll, wenn sie irgendwo, keine Ahnung, irgendwo weit die Beine spreizend irgendwo drüber springt oder keine Ahnung, ja. Also, und da ist halt ein bisschen Superhelden-Science-Fiction-Story außenrum gebastelt, die auch nicht wahnsinnig innovativ ist. Aber wo man sagt, ja, okay, passt schon. Aber es geht schon in die gleiche Richtung, gell?
Ja, ich erinnere mich zu wenig an Eon Flux. Ich glaube, den fand ich damals gar nicht so schlecht.
Nee, ich fand ihn auch nicht so schlecht. Ja.
So ein abgehobenes Szenario mit Superhelden und so. Aber bei Agentenfilmen, ja, das ist halt irgendwie muss das sich so ein kleines bisschen in der realen Welt verankern. Zwei Sachen, die ich gut fand, wenn man mal mit dem Meckern vielleicht aufhören will.
Wir haben keinen Sneak-Pod.
Die ich gut fand. Gemacht.
Nee, bitte? Ich auch nicht.
Wir haben keinen Sneak-Pod darüber gemacht.
Okay, dann war das vielleicht noch vorher. Kannst du ja mal gucken, von wann der ist.
2005.
Ja, okay. Das ist 2 Jahre vor der Dings. Ja. Mhm. Aber der kam in der Sneak, das weiß ich definitiv. Ja. Zwei Sachen, die ich gut fand. Einmal, diese lange Kampfsequenz ist so ein Treppenhaus. Also sie fängt an auf so einer Demo und dann rettet sie sich mit jemandem in ein Treppenhaus, den sie verteidigen muss. Und in dem Treppenhaus werden ihr dann ein Sack voll Bad Guys entgegengeworfen und am Ende muss sie die halt fertig machen. So. Und das Ganze ist als One-Shot gemacht und geht sicherlich, kann ich jetzt schlecht schätzen, ich sag mal so 6-8 Minuten oder so. Vielleicht liege ich da auch daneben, so jetzt nur so aus dem Gefühl raus. Aber jedenfalls, sie kämpft sich einmal die Treppe rauf, sie kämpft sich dieselbe Treppe wieder runter und dann noch irgendwie durch ein paar Räume durch und am Ende ist sie wieder auf der Straße. Und natürlich sind da wahrscheinlich Schnitte drin. Ich fand, den einen oder anderen hat man auch gesehen, aber im Grunde ist das mal so gemacht, wie so ein langer One-Shot, wie so. Ja.
Diesmal ist mir nicht aufgefallen und mich hat die Szene hinten raus dann irgendwie auch genervt.
Genau,
halt länger und noch was und hier kommt noch einer und der war doch schon tot, jetzt ist er wieder wach und
es waren effektiv nur 4 Typen, gell? Aber oder du 6? Hast recht.
Ich dachte 6. Siehst du mal, ja, man weiß gar nicht mal, wie viele Leute.
Sie geht hoch und kämpft gegen 2 Typen, was ewig dauert.
Ist dein Backup gerade angegangen?
Mein Backup? Nö.
Ja, ich höre dich auch zackt.
Okay. Hier ist gar nichts angegangen. Gut. Meinetwegen auch 6. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber es stimmt schon, sie rennt die Treppe rauf, da trifft sie 2, sie rennt sie wieder runter, trifft sie 2 und dann ist nochmal einer oder 2 in dem Raum drin, ja, kann sein. Die fand ich gut, aber okay, jetzt wollte ich 2 Sachen nennen, die ich gut fand, aber noch eine Kritik kurz dazwischen. Ich finde die Kampfszenen, wo du sagtest, dass sie so übermenschlich wirkt, ich finde, man sieht sehr, wie die Kamera und wie die Stunt-Coordinators und so sich anstrengen müssen, ihre Schläge wuchtig aussehen zu lassen, weil die das halt nicht sind. Und das wird sehr viel versucht zu kaschieren mit schnellen Schnitten und mit Schnitten, die nicht zeigen, wie sie dann zuschlägt oder mit sehr viel Toneffekt dahinter. Und wenn du aber genau hinschaust, dann siehst du einfach, ja, dass sie nicht mal annähernd die Wucht aufbringt und dass sie auch keine trainierte
Martial-Arts-Kämpferin ist, ja.
Martial-Arts-Kämpferin ist, sondern dass sie halt Schauspielerin Model ist und das sicherlich auch gut sich da auch richtig reinwirft, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich finde, der Film kaschiert es nicht gut genug, also ich habe es an vielen Stellen einfach nicht geglaubt. dass sie so kämpfen kann. Weil man halt oft auch sieht, manchmal sind die Schnitte auch total schlecht. Das habe ich auch ein, zwei Male, da kriegt der eine Typ irgendwas in die Fresse gehauen und dann ist der Schnitt darauf, wie sein Gesicht sich wegdreht und so eine Blutfontäne kommt und die stimmt einfach vom Timing nicht. Also die stimmt überhaupt nicht. Dieses Rumdrehen des Kopfes ist irgendwie, weiß ich nicht, zu weit hinten reingeschnitten oder ich kann es gar nicht so richtig sagen, aber irgendwas ist da kaputt. Der ganze Schnitt ist so.
Zeit dazwischen oder es fehlt Zeit?
Ja, genau. Und das ist kaputt irgendwie.
Ja gut, man könnte argumentieren, das ist eben wie in einem Comic, wo dann eben diese Reaktion erst im nächsten Bild ist und zwischen den beiden Bildern ist eine Lücke, die undefiniert groß ist.
Ja, aber dann darfst du das nicht nur einmal in dem ganzen Film machen zweimal, sondern dann musst du das in allen Kämpfen machen. Dann glaube ich, das Stilmittel. Okay, aber zurück zu einer Sache, die ich noch gut fand. Soundtrack, richtig cool. Viel so David Bowie, Pet Shop Boys, Nena.
Stimmt, ja.
80er und dann eben die Art, wie sie Berlin haben aussehen lassen. Wie Berlin in den 80ern, ich meine, ich bin da gewesen, ich war dabei 89.
Warst du zu der Zeit, warst du ja auch da. Also.
Richtig, ich war zu der Zeit in Berlin, ich habe den Mauerfall miterlebt in dem Sinne, zwar als kleiner Junge, aber dennoch. Und ich fand es sehr schön, wie, klar, da wurde auch durch Setpieces durchgehechelt, die mussten dann unbedingt den Palast der Republik erwähnen, auch wenn sie ihn nicht mehr zeigen konnten. Man musste unbedingt am Tempelhofer Flughafen durch die Halle marschieren.
Klug gemacht. Irgendwie war es so, als hätten sie ihn fast doch gezeigt.
Mhm.
Weil klar war, dass sie jetzt da gerade um die Ecke gefahren sind und so.
Ja klar, und man hat sie halt am Tempelhofer Flughafen landen lassen, an dem alten, der mittlerweile gar nicht mehr in Betrieb ist und eben nur noch ein Denkmal. Und das hat man dann da irgendwie für Drehgenehmigung scheinbar gekriegt und hat es wieder zum Leben erweckt und es sah toll aus. Und dann ja hat sich andere Sachen, so der Alexanderplatz, wie er damals aussah, und weiß nicht, es ist wahrscheinlich viel CG gewesen, um das so hinzukriegen. Ein paar Stellen stimmten nicht, also Kino International und also man hat das ja immer so, wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann geht die da über die Straße und dann denkst du dir, nein, das stimmt da alles nicht und außerdem ist sie gerade im Kreis gelaufen, aber das ist geschenkt. Lustig war auch, wenn man in den Autofahrszenen, nicht jetzt in der großen Verfolgung am Schluss, sondern am Anfang, wenn sie vom Flughafen irgendwie in die Stadt fährt. Hm. Wenn du da mal nicht auf sie guckst, wie sie sich mit den Leuten im Auto unterhält, sondern du guckst hinten aus dem Fenster, dann siehst du lauter Autos, die 89 noch nicht gebaut waren. Aber also da sind sie einfach irgendwie durch Berlin gefahren. Da siehst du, das ist doch irgendwie ein 2004er Ford Fiesta, egal. Und, aber trotzdem, den Teil fand ich toll. Also Berlin in den 80ern und die Art, dieses Flair, die Musik, das war ein rundes Paket, das hat mir gut gefallen.
Ja, da wollte ich dich eigentlich schon direkt danach, nach dem Schauen fragen, so, ob für dich das funktioniert oder ob Berlin so aussah, zumindest in deiner Erinnerung.
Und ja, natürlich war das vielleicht ein bisschen, diese Partys waren ein bisschen bunter, gut, da war ich da noch nicht alt genug für, und der Stasi-Offizier war ein bisschen sehr grau, weil der musste so grau aussehen und ja, aber so für einen Film, um das so zu illustrieren hat, fand ich, haben sie sich Mühe gegeben und es hat gut funktioniert.
Ja.
Ja, jetzt müssen wir noch irgendwie Punkte dranhängen.
Comic Blonde. Hm.
Jetzt kann ich ja auch nochmal erzählen, wie ich dazu gekommen bin, dass ich diesen Film sehen wollte und dann eigentlich einen falschen geguckt habe. So eine Story hatten wir doch neulich schon mal, oder?
Ja, das habe ich neulich schon geschafft. Erzähl das mal. Ich habe nämlich
eine
Geschichte dazu.
Okay, ja, ich habe nämlich irgendwann mal den Trailer von diesem Film geschaut und habe mir gedacht, oh ja, das ist ganz lustig, das könntest du dir mal irgendwann angucken und habe dann vergessen, den auf die Watchlist zu machen. Und dann wollte ich ihn irgendwann schauen und habe ihn nicht mehr wiedergefunden in diesen endlosen Weiten von diesen Streaming-Plattformen, wusste ich nicht mehr. Da war irgendwie so ein Actionfilm, irgendwas mit Russland und amerikanischen Agenten und keine Ahnung und in Berlin und irgendwas und ja, und auf dem Cover war eine Frau. Mehr wusste ich nicht mehr. Und was ich dann geguckt habe, habe ich hier auch in der Sendung besprochen vor ein paar Monaten schon, war Red Sparrow. Im Nachhinein wahrscheinlich eine gute Wahl, weil der wesentlich bessere Film. Da ist dann halt Jennifer Lawrence auf dem Cover und das Cover ist rot und nicht so bläulich. Und während ich den dann geguckt habe, stimmte der aber überhaupt nicht überein mit dem, was ich aus dem Trailer in Erinnerung hatte und dachte mir so, das ist jetzt kein schlechter Film, aber das passt alles nicht. Wo sind denn die Verfolgungsjagden und die Schlägereien in Berlin? Was ist denn hier los? Und Ja, irgendwas ist mir dann sehr viel später klar geworden, dass ich den komplett falschen Film am Wickel habe. Aber Red Sparrow war dann auch nicht schlecht und Atomic Blonde musste dann noch ein bisschen warten, bis ich ihn wieder entdeckt und dann jetzt geguckt habe.
Hm, okay.
Hattest du jetzt auch noch mal einen anderen als White House Down?
Nee. Ich hatte nur hier bei dem jetzt gedacht, dass das irgendwie mehr so ein so Comic-Verfilmung ist. Sowas wie Wonder Woman. Okay. Weil ich gerade irgendwie kurz bevor ich den angefangen habe oder so, kam eine Mail von Netflix oder so, dass Wonder Woman jetzt verfügbar sei. Da dachte ich, ach, guck mal, da kannst du ja zweimal den gleichen Film, also.
Jetzt mal besser Wonder Woman geschaut.
Ähnliches, ich habe dann noch angefangen, Wonder Woman zu schauen. Ich werde das nächste Woche auch nochmal besprechen. Irgendwie, vielleicht bin ich auch deswegen so negativ auf den Film zu sprechen. Ich habe irgendwie sowas wie, ja, so ein Marvel-Action erwartet und habe
und das natürlich dünne, nicht bekommen.
Dünne DDR-Kost bekommen.
Oh, gemein.
Also, nee, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also so, ja, Kalter Krieg, Geheimfilm. Ja.
Tja.
Ja,
so, also,
so war das.
Ich gebe jetzt mal 4,5 Punkte. 4 davon für die Musik und für den Style und den Look von Berlin und für die guten Schauspieler. Und 5,5 abgezogen für das Scheißskript.
Ja, es war dürftig. Ich gebe 5. Nee, ich gebe auch 4. 4. Das ist irgendwie, es ist einfach schade. Schade.
Okay, aber weil Cocktailbars drin vorkamen und Alkohol getrunken wurde, greife ich jetzt wenigstens dieses Thema aus dem Film auf und trinke heute mal total untypisch russischen Wodka.
Oh. Was?
Nee.
Stolli trinkt sie dauernd und bestellt immer überall. Sie säuft es auch dauernd, egal ob sie gerade zusammengeschlagen und verletzt wurde und sich aus einer Eisbadewanne rausschleppt, um die Schmerzen zu ertragen, haut sie sich Wodka auf Eis rein.
Die Menge, die die säuft, also das
ist wirklich, das wird auch nicht erklärt, das scheint irgendwie so wahrscheinlich aus der Graphic Novel übernommen. Aber ich dachte mir,
einfach die halbe Stunde, die sie rausgeschnitten haben, drin lassen sollen, da hätte man den Film auch verstehen können. Naja.
Oder nicht.
Verstehen konnte man ihn. Egal, jedenfalls, ich habe ja sonst, komme ich ja nie dazu, russischen Wodka zu trinken, der hier irgendwie trotzdem anwesend ist. Keine Ahnung warum.
Du hast nicht mal eine Brille, die ihr mit putzen könnt.
Was für einen denn?
Wodka Gorbatschow Platinum. Der kam hier mal irgendwann als Werbegeschenk, aber ist egal.
Ich möchte dich ja nicht enttäuschen, aber das ist kein russischer Wodka.
Der ist nicht auch so, ja, das weiß ich doch, aber.
Gut.
Der heißt halt so. Weißt du, das war das Nächste, was daran kam. Ich kaufe mir jetzt nicht extra noch einen.
Wir haben einen schlechten Film gesehen, dafür kaufe ich mir jetzt einen Wodka, den ich nicht so gerne mag.
Es gibt ganz guten russischen Wodka. Naja. Oh. Ich trinke was Griechisches.
Oh, griechischer Wein.
Metaxa.
Metaxa 12, ja, genau. Also habt ihr beide recht, denn in Metaxa 12 ist ja griechischer Wein mit drin als Süßung.
Ja, dann Cheers. Und Stefan?
Ich trinke Bier. Trinke mich ja hier fröhlich durch meinen lokalen Getränkemarkt. Und ich habe mir irgendwie in einer der letzten Sendungen mich ja auch mal beschwert, dass ich jetzt immer große Flaschen finde. Jetzt habe ich neulich wieder eine kleine 03er gefunden und trinke jetzt Königpilsen. Das ist auch so ein klassisches Fernsehbier. Ich werde es jetzt mal probieren.
Vielleicht solltest du mehr Kölsch trinken.
Haben die da auch, ja.
Ja, die haben doch immer so kleine Mengen.
Mhm. Aber es ist halt auch nicht so gut.
Nee.
wenn du das da kaufst in diesen Kölschgläsern, aber ich meine, bei uns im Markt gibt es Kölsch auch im Halbliterfass. Fass.
Flasche. Die Mengen sind so klein, dass die Fässer sogar nur halbe Liter sind. Das reicht dann aber auch einen Abend.
Genau, kannst du 20 Fingerhüte mit voll machen. Ich bin nicht sehr beeindruckt. Ich bin froh, dass ich weiß, dass ich noch ein gutes Bier im Kühlschrank habe. Im Notfall werde ich mal während der Sendung mich kurz ausklinken. Aber jetzt trinke ich erstmal das.
Okay. Sehr gut. Ich habe im Urlaub lustige Biere, auch zum Glück immer in 0,3er Flaschen, wo man dann irgendwie auch mal ein paar mehr trinken kann, wenn man möchte.
Stimmt, da hast du gesagt, dass du der Werbung anheimgefallen bist und
Ja, da bin ich der This American Life Werbung anheimgefallen, ja.
Ja. Habe ich in New York habe ich das auch gemacht.
Ja, sollen wir jetzt sagen, wie die Marke heißt oder befördern wir das dann noch mehr?
Ich weiß es nicht. Ich will nicht die ganze Zeit Put the Pop in Public Radio, aber ja, ich weiß nicht, wie es heißt.
Lagunitas Brewing Company.
Oh ja, stimmt.
Und ja, das ist immer die Werbung in genau mit dem Slogan, den du gerade gesagt hast in This American Life und dann stehe ich da im Supermarkt und denk mir, Lagunitas, IPA. Boah, kommt in den Wagen. Ich so, scheiße, Werbung funktioniert doch. Verdammt. Aber es gibt's halt in Deutschland, findest du das nicht so ohne weiteres und schon gar nicht im Supermarkt. Vielleicht in irgendeinem Bier-Spezial irgendwas, aber so direkt bin ich dem Bier noch nicht begegnet und da ich ja ein großer Fan von IPAs bin, es ist am Ende nicht so ein wahnsinnig gutes, das ist jetzt nicht so, dass ich sofort nach Bezugsquellen suchen muss, das kann man trinken, aber schon stylischere IPAs gesoffen als das.
Ist halt ein ganz normales, so ja. Nichts Besonderes. Ja, gut.
Nächstes Thema, Christoph.
Es wird fesselnd.
Au. Bam.
Oh Gott.
Christoph, weißt du nicht
jetzt
mehr, worum es geht?
Du musst doch.
Jetzt habe ich mir gerade so einen reingetan. Reden wir jetzt nicht mehr über Geheimagenten?
Ja,
nein, du hast Bonding
geschaut. Das ist mal wieder eine Freude. Ja, Bonding.
Du musst das jetzt auch fesselnd vortragen, sodass wir in den Sitze gedrückt werden.
Bin mir nicht sicher. Ist eine Netflix-Serie, eine ganz neue. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie neu, aber vielleicht so 2 Wochen oder so. Und eine amerikanische Serie, spielt in New York. Und handelt von einer jungen Domina, die ihren Schulfreund als Assistenten einstellt. Also eigentlich anders.
Oder wie?
Eigentlich handelt es eher von ihm und der steigt eben aus Geldknappheit bei ihr ein als Assistent. Ja, alles Mögliche. Also so muss alles Mögliche so machen. So wegräumen. Die Sauerei wieder wegräumen. Und aber eventuell auch mal einen Gast bepissen, wenn das sein Wunsch ist.
Was?
Sag mal, du guckst immer so Sachen, wo irgendwelche Leute bepisst werden, oder was ist da los bei dir?
Was habe ich denn noch geschaut, wo irgendwelche Leute?
Hier diese Metal-Serie.
Ja, genau.
Ach, ja, stimmt. Richtig. Also vom Gefühl her, und ich glaube auch das wollte er sein, erinnert er mich doch eher an
Beavis and Butthead?
Nee, diese Serie, die wir auch besprochen haben, auch Netflix-Serie.
Sex Education.
Sex Education, genau. Um gleich vorweg zu schicken, ich habe damals ja den Titel bemängelt. Bei dieser Serie finde ich den Titel ausgezeichnet. Nee, nichts aber. Ich möchte erst sagen, weil. Oder da. Da ich die Doppeldeutigkeit schätze, eben nicht nur, es geht eben nicht nur um Sex, oder es geht sowohl in der Serie nicht nur um Sex, als auch im Titel nicht nur um Sex, sondern eben auch um zwischenmenschliche Bindung zueinander. Ich denke, so ist es gedacht. Der Titel, vielleicht interpretiere ich da auch was rein, aber egal. Denn es geht natürlich in der Serie um diese Show-Effekte. Es ist wohl im weitesten Sinne, muss man sagen, Comedy-Serie, wenn man so will. Diese Sex-Education-Serie ja auch. Junge Menschen, die ja irgendwie Bindung zueinander aufbauen oder ausbauen oder wie auch immer. Das sind so beste Freunde aus der Schulzeit. Er ist schwul und eigentlich eher schüchtern. Und sie ist halt, ja, studiert eigentlich, aber macht eben nebenher noch so eine Domina-Geschichte. Ja, und dann erleben die halt so Geschichten miteinander und mit Kunden. Oder wie nennt man das bei Dominas? Kunden, Gäste, Klienten? Seid ihr noch da?
jetzt gar nichts mehr.
Jungs?
Ob der Christoph?
Ich glaube, die haben sich verabschiedet.
Hallo.
Stefan?
Das ist jetzt blöd.
Ja. Mich hat es schon interessiert. Ich habe die ersten 2 Minuten geguckt. Und auch da fühlte sich schon so ein bisschen an wie Sex Education.
Ich habe den Trailer gesehen. Ja, Christoph, kommst du noch mal wieder? Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder er redet gerade wie ein Wasserfall oder er hat gemerkt, dass wir nicht mehr da sind und macht gerade Debugging. In beiden Fällen habe ich keine Ahnung, wie wir das später zusammenschneiden sollen.
Gucken, also die Studio-Link-Verbindung tut so, als sei sie noch da.
Es gab immer so ein paar Aussetzer, da dachte ich noch, naja, so lang sind die nicht, es geht schon.
Ja, dachte ich auch, dass ich das irgendwie bin.
Tja. Ja.
Christoph schreibt gerade, wo seid ihr? Gut, wir versuchen den mal wieder zurückzuholen und sind gleich wieder zurück.
Hallo?
Jetzt habe ich kurz was gehört.
Jetzt höre ich euch, ja.
Ach, sein Glück. Bob?
Ja.
Auch noch alle auf der richtigen Spur wieder gelandet. Das wäre ja schön, wenn jetzt einfach die Spuren getauscht worden wären. So ein Scherz.
Gut. Ja, gut, das klappt. Wir haben auch wieder hin.
Wir haben irgendwie zu wenig Bonding zueinander.
Oh. Bedauts.
Okay, wie ihr hört, haben wir den Christoph wieder zurückgefunden. Christoph, du bist leider für uns weggeflogen. In dem Moment, wo du gesagt hast, angefangen hast zu erzählen.
Ja, wo habe ich denn angefangen? Ich habe ganz schön viel erzählt.
Ja, du hast über die Doppeldeutigkeit des Titels und dass es da nicht nur um Sex, sondern auch um Zwischenmenschliche und dann war es kurz danach.
Okay, also die beiden kennen sich aus der Schulzeit. Er ist ein schüchterner Schwuler, der in einer echt seltsamen Wohngemeinschaft wohnt, was ich aber sogar den noch abnehmen, dass das irgendwie authentisch ist wegen der Mietpreise in New York. Also es ist halt wirklich ein ganz fieses Loch, so mit Durchgangszimmer, wo er immer durch das Zimmer seines Mitbewohners muss, der heterosexuell oder naja, weitestgehend heterosexuell ist. Und der hat halt dauernd Sex. Er muss dann immer da durch.
New York, das hätte mir
ja
sagen.
Ja,
es soll ja Leute geben, die meinen WGs gewohnt haben, wo sie immer durch das Zimmer des Mitbewohners in die Küche mussten. Also.
Was?
Ja, genau. Ja, aber das Zimmer ist noch viel krasser.
Als aber da war noch eine Mauer dazwischen.
Ja, eben, da war noch eine Mauer dazwischen. Das ging eigentlich. Nee, aber das ist wirklich so, der steigt praktisch seinen Mitbewohner durchs Bett, muss man fast sagen. Weil das Zimmer eben so wirklich so winzig klein ist. Das ist echt fies. Aber ich befürchte, das ist sogar halbwegs authentisch. Nun ja, also auf jeden Fall, er heuert dann irgendwann bei seiner besten Freundin aus der Schulzeit an, die studiert und eben neben dem Studium noch Domina ist, um Geld zu verdienen. Und dann erleben die eben so zusammen so Geschichten mit Kunden, Klienten, wie auch immer man das nennt. Ich hab da, wie nennt man das? Freier wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht.
Im Zweifel man, sie ist doch keine Prostituierte, oder?
Naja, nee, sie nicht, aber die erfüllen zum Teil schon sexuelle Dings. Also wie gesagt, die bepissen dann eben zur sexuellen Lustgewinnung ihre Kunden auch mal.
An der Stelle gleich die Frage, wie explizit ist das Ganze?
Das ist, ist kein Porno, also es ist nicht explizit in den Bildern, aber in der Sprache ist es äußerst explizit und wie ich finde auch zu gewollt explizit, ja, also die reden halt, die nehmen halt dauernd, wie nennt man das, Sexualsprache in den Mund und zwar eben derbe Sexualsprache, die zum Selbstzweck zum Teil eingesetzt wird, habe ich das Gefühl. Wo es mir dann auch zu viel ist.
Okay, aber sonst, den Satz jetzt eben klang es so, als ob du es total gut findest.
Nee, ich finde es nicht so gut.
Kannst du noch ganz kurz was zu der Folgenlänge sagen? Die sind irgendwie ultra kurz, oder?
Ja, die sind ultra kurz.
Gesamte Format irgendwie.
Die sind so eine Viertelstunde, glaube ich. Aber es kommt einem zum Teil sogar noch kürzer vor. Also ich, bei einer Folge dachte ich, dass die nur so 5 Minuten war. Da haben wir jetzt vorhin festgestellt, dass die wohl auch eine Viertelstunde war. Also es sind wirklich so ganz kurze Geschichten. Und es ist auch, die Geschichten sind dann oft so ein bisschen ineinander abgeschlossen auch. Also man kann dann auch mal unterbrechen und eben, also wie eine Serie eben. Es ist nicht so, es ist schon komplett fortlaufend, wie heutige Serien halt sind. Mhm. Aber eben nicht so mit fiesen Cliffhangern, was auch, finde ich, Quatsch ist bei einer Viertelstundenfolge, weil da kann man auch einfach eine längere Folge machen.
Ja, klar.
Es ist schon so, ja, es sind so nette kleine Happen.
Aber gibt es da einen Grund für? Also sind die Geschichten, die erzählt werden, nur so kurz oder ja, ist man eigentlich, bleibt man so zurück, dass man denkt, ja, warum denn jetzt, nehmt euch doch noch 10 Minuten oder wie ist das?
Nö, da wird dann eben zum Beispiel erzählt, so eine Begebenheit mit einem Kunden, ich sag jetzt Kunde, ich weiß nicht, ob das stimmt, mit einem Kunden, den sie dann vielleicht auch nur einmal sehen oder nur zweimal, oder dann ist irgendeine Sache, wo sie in eine problematische Situation kommen, wo eben der Kunde irgendwie ein Psycho ist und da kommen sie dann raus und bei einer langen Serie oder bei einem Film würde man das aufblähen. Aber in Wirklichkeit ist es ja auch so, man kommt in so eine Situation, also, weißt du, die sind nicht immer in ihrem, wie nennt man das, in ihrem Dungeon? Nee.
Nennen wir es Dungeon.
In ihrem Etablissement, sondern die sind eben eventuell auch mal bei einem Kunden. Und dann stellt sich halt raus, der ist ein Psycho und will sie irgendwie, keine Ahnung, will ihn auf jeden Fall wehtun, was ja falsch rum ist, weil sie ist ja die Domina. Ja, und dann sorgt man halt dafür, dass der Typ eben kaltgestellt wird und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie es gemacht haben. Ich glaube nicht mit Pfefferspray, aber könnte man ja machen. Gell? Also in Wirklichkeit würde man mit dem einfach eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht hauen und würde abhauen. Und dann wäre diese Geschichte zu Ende. Also so wäre es ja in Realität. Und so wird es dann halt da auch erzählt. Also da wird dann nicht eine große Verfolgungsjagd und eine große weiß der Teufel was, ja, sondern dann wird halt das erzählt. Und es wird halt so erzählt und dann wird halt auch, wird halt, kommen noch irgendwelche Charakterentwicklungen dazu und ein paar Gags und sowas. Klar, aber das kann man eine Viertelstunde erzählen. Und das erzählen sie auch ganz. Also das muss ich sagen, fand ich gut an der Serie. Das ist eben diese kleinen Happen.
Mhm. Kann man aber trotzdem locker durchbingen wahrscheinlich.
Wir haben es natürlich locker durchgebinged.
Effektiv, ich meine, sieben Folgen sind raus in der ersten Staffel. 15 Minuten macht 105 Minuten in Gesamtlaufzeit inklusive Vor- und Abspann. Ja. Das ist weniger als ein Spielfilm, also das kannst du locker.
Genau. So. Ja, genau.
Ach so.
Ja, das ist aber halt wie ein Spielfilm, bei dem man kein schlechtes Gewissen hat, wenn man dann zu müde ist und am nächsten Tag die andere Hälfte schaut. Weil
da habe ich nie ein schlechtes Gewissen.
Nee, ich auch nicht. Obwohl doch manchmal schon jetzt das Wonder Woman jetzt läuft bei Netflix, finde ich sehr schön, weil meine Frau ihn noch nicht gesehen hat und wir wollen ihn schauen und der ist mir aber so wichtig, dass wir ihn eben nicht anfangen wollen und dann abbrechen und dann auf 3 Etappen schauen.
Ich habe ihn genau bis zur Hälfte geguckt und
schaue. Was dazu führt, dass wir halt gar nicht schauen. Also wir müssen jetzt irgendwie den nächsten Tag mal anschauen. Ja.
Okay.
Insgesamt mir ist er ein bisschen zu gay. Das ist aber persönliche Sache. Also es ist jetzt dieses, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also wie soll ich das ausdrücken, dass das nicht blöd rüberkommt?
Schaffst du nicht.
Nee, schaffe ich nicht. Diese Problematik, dass er halt schwul ist und ich weiß nicht, also
ja, was ist, dass dieser dass sie ja heterosexuellen Kundenkontakt hat?
Nee, machen sie ja gar nicht zum Teil. Also zum Teil muss er ja tatsächlich auch Männer bedienen. Es gibt doch so schwule Coming-of-Age-Geschichten, gell? Mhm. Und die haben oft so ein irgendwie so eine Atmosphäre oder so ein Ton. Ich kann es nicht genau greifen. Okay. Und ja, und es ist da auch irgendwie, weil es ist irgendwie, der ist zwar schon schwul und grausam, aber irgendwie ist es auch eine Coming-of-Age-Geschichte noch, weil der ist noch nicht ganz angekommen, so. Und mir ist er zum Teil ein bisschen zu, ja, vielleicht, weil es mir zu sehr Klischee ist, das könnte sein. Weil es sich diese Darstellung von Schwulen oft nicht deckt mit denen, die ich kenne. Ja, das ist so eine, ich weiß nicht, so eine komische Klischeehafte. Es ist nicht so, dass er tuntig wäre. Obwohl es zum Teil auch ein bisschen ist. Er ist ein bisschen zu weich dargestellt, finde ich. Obwohl manche Menschen so sind. Ist ja keine Frage. Jeder Jack ist anders. Aber mir ist es einfach zu sehr Klischee.
Kölsch.
Ja, genau. Ich weiß nicht. Also irgendwie ist es mir zu viel, dass nicht mal, dass das Thema ist, sondern das ist so dieses Gefühl. Also es ist halt eigentlich ein... Ah, genau, ich hab's. Es ist eigentlich ein Film, der von diesem Sexgeschäft handelt, mit Protagonisten, die irgendeine Geschichte haben. Lebensgeschichte. Und auch eine sexuelle Orientierung. Das ist mir alles recht, ja? Habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber für mich wird da so eine Zweitgeschichte aufgemacht, nämlich, dass er schwul ist. Was ja in New York wahrscheinlich total belanglos ist. Und was eben da auch belanglos sein könnte. Also zum Beispiel Star Trek Discovery, ja, werden wir in einer der nächsten Wochen irgendwann drüber reden. Da ist ja auch ein Schwuler drin oder es sind mehrere Schwule mittlerweile. Und das finde ich es richtig gut umgesetzt. Weil die sind halt einfach, ja, weil das halt ein Durchschnitt durch die Gesellschaft ist, ja, da sind halt auch ein paar Schwule dabei. Mittlerweile sogar Lesben in der neuen Staffel. Und
Spoiler!
Naja, es ist jetzt nicht so wild, oder? Und da ist es aber so, ja, gibt's eben auch, ist so, ist total normal, ist total in Ordnung. Ja, aber das hat jetzt nicht so eine Auswirkung auf das Gefühl der Szene oder so. Sondern es ist halt eine Science-Fiction-Serie. Und hier ist es eine Serie, wo es um Sex und BDSM und um Freundschaft geht. Und da müsste das auch nicht so Thema sein. Und das, oder nicht so Gefühl sein. Und das ist es aber irgendwie. Also, das meine ich halt. Aber guckt es euch mal an, vielleicht versteht ihr, was ich meine.
Ich glaube, ich ahne, was du meinst. Ja? In The Expanse ist es auch so. Und ich meine, es ist ja auch der nächste Schritt, ne? Ich meine, zeitlang war es halt, dass so Themen überhaupt mal in Filmen vorkamen und dann natürlich auch teilweise hauptamtlich verhandelt wurden, sozusagen. Ich
sag, ja, klar, ist ja okay.
Also, genau. Und der nächste Schritt ist dann halt, anerkennen, dass es einfach normal ist. Und das dann auch im Film so, ja, das ist halt.
Eben nicht
so.
Mehr drüber zu reden, genau.
Und genau, einfach dann mitzeigen. Mitzeigen, normal einbetten. Ja, und ich glaube, an diesem Umbruchpunkt stehen wir gerade so ein bisschen, dass es in vielen Serien oder Filmen mal so noch gemacht wird.
Ja, aber ich finde meine Serie, halt die
spezifisch
in diesem Mikrokosmos in New York spielt, ja, also da bräuchte man darüber nicht reden, oder?
Ja, aber auch da ist es wahrscheinlich für einen Jungen, der rausfindet, dass er schwul ist, oder wenn das jetzt nicht Thema ist, du sagst ja, der ist schon geoutet und so.
Ja, das schon.
In dem Augenblick ist es wahrscheinlich trotzdem immer noch was anderes als irgendwie der erste Kuss von einem Heterosexuellen. Das wird schon immer noch so sein. Ich kann das nur mutmaßen, aber auch wenn es da wahrscheinlich einfacher ist als, was weiß ich, 200 Kilometer weiter auf dem Land draußen, wird es schon immer noch nicht völlig normal sein. Aber dennoch, der wenn die Geschichte nicht spezifisch versucht, exakt das zu erzählen, dann finde ich auch, kann man es vielleicht einfach normalisieren, weil das natürlich der nächste Schritt ist. Wenn die Medien es so vorleben, dann, dass es sich irgendwann auch abperlt auf die Letzten, die es nicht kapiert haben. Wobei wir uns da jetzt wahrscheinlich hier aus unseren Heterosichten lustige Bilder und Welten ausmalen, wie das so ist, völlig ohne Ahnung, wie es wirklich ist. Schwierig.
Ja gut, und das, was ich beschreibe in der Serie, ist ja auch eben nicht so, dass das dass da ein Thema behandelt wird oder auserzählt wird oder so, das irgendwas, sondern das ist nur ein Gefühl, ja, das ist nur so, es fühlt sich irgendwie für mich wie ein Fremdkörper an und eben nicht so organisch wie in Discovery.
Okay.
In Expanse wird es dann auch so gemacht, wie du es von Discoverys zweiter Staffel oder wie es ja in der ersten Staffel auch schon war.
Auch schon
erst. Schilderst, so einfach, ja, bei manchen Personen ist es so und da wird auch nicht weiter drauf eingegangen, so. Es ist dann eine Future, wie man sie sich vorstellen würde, wo das einfach so, ja, wie jetzt, ist nicht erwähnenswert, ist halt einfach so, der ist halt irgendwie, hat lockige Haare und der hat blonde Haare.
Genau, ich habe neulich doch über Isn't It Romantic gesprochen, diese Romantikkomödie, die keine ist, oder diese Satire auf eine Romantikkomödie, und ja, da ist natürlich auch so, sie hat einen schwulen Freund, der eigentlich sofort aus dem Schrank springt, um es ihr irgendwie ein Makeover zu verpassen und immer da ist, wenn sie ihn braucht, immer am Telefon, immer sofort eine Flasche Prosecco und so, also das totale Klischee halt. Ne? Und das macht diese Serie natürlich hier nicht Bonding, aber so ein bisschen, so vom Hauch ist es schon so, ja, ist halt so ein Klischee-Schwuler, gell? Also so, oder so dieses, oder das Klischee eines Schwulen, so. Ja. Oder wie in Sex and the City, der schwule Freund von der Carrie, das ist ja auch ein Scherz eigentlich. Ich meine, so Leute gibt's sicher, ja, aber trotzdem ist er ein Klischee.
Ja.
Gut, aber alles in allem Sehempfehlung jetzt allem, oder nicht?
Sehempfehlung dahingehend, dass es eben nette kleine Häppchen sind und dass man schon so weggucken kann und dass es schon irgendwie ein bisschen Spaß macht. Aber insgesamt jetzt nicht so, ich sage, wow, eine gute Serie oder so. Also, weil mir ist es einfach zu sehr drüber, zu vulgär. Ja, ich finde das Konzept oder das, also diese kleinen Häppchen, das finde ich gut. Das gefällt mir. Aber ich finde grundsätzlich so die Story auserzählt nicht so, so super toll. Also bin gespannt, was da noch kommt. Zweite Staffel. Ist ja zum Teil ziemlich gehypt worden, die erste. Also ja, also hat mich nicht doll überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, gibt es eine zweite, weißt du das schon?
Ja, gibt's bestimmt. Okay. Aber weiß ich jetzt nicht verlässlich.
Okay.
Ich finde es irgendwie interessant, also ich würde gerne mal erfahren, wie da der Entscheidungsprozess ist, dass man jetzt bei sowas wie The Ballad of Buster Scruggs sagt, da machen wir jetzt einen Episodenfilm draus und er hat sechs Episoden und geht 2 Stunden. Und hier sagt man sich, ja, das sind jetzt 7 Episoden und geht 1 Stunde 45. Und da machen wir aber eine Serie draus. Also.
Wir hoffen natürlich, dass das kreative Entscheidung des Regisseurs und des vielleicht Drehbuchautors oder sowas ist.
Ja, interessanterweise, weil in Buster Scruggs sind die Episoden ja nicht fortlaufend. Das sind ja andere Charaktere in jeder Episode und alles ist komplett anders.
Alles für Serie.
Also es ist eher so, weiß nicht, wenn es eine Serie wäre, wäre es so Black Mirror-mäßig oder so. Und hier ist es ja, wenn ich Christoph verstehe, so mehr oder weniger unabhängig, aber doch eine fortlaufende Geschichte mit den immer wieder gleichen Figuren.
Ja, ja.
Also ist irgendwie, würde ich gern wissen, wie man sowas entscheidet. Warum das eine so, das andere so, aber keine Ahnung. Ist wahrscheinlich auch egal. Kann ja dann konsumiert werden, wie es möchte.
Ja, man kann sich ja seine eigene Serie draus machen. Gut. Möchtest du Punkte? Nee, machen wir ja nicht. Oder möchtest du Punkte geben?
Also, mich hat's nicht so gecatcht.
Gut. Du hast aber noch eine andere Serie geschaut, von der es mittlerweile 37 Staffeln gibt. Nee, wie viel? Gefühlt
schon viele? Ich glaube nur 3 oder so, oder? Okay.
The Crown.
Ja. Es gibt nicht mehr Königin neu. Mutig. Genau, es geht um Königin Elisabeth II. Über die Zeit, in der sie Königin wurde. Und dann eben so die ersten, weiß nicht, wo wir jetzt angekommen sind. Ich glaube, jetzt Anfang der 60er sind wir mittlerweile. Also die ersten Jahrzehnte.
Da kann man echt viel draus machen.
Ja, kann man
echt lange. Ein ziemlich langes Leben.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, habt ihr da schon drüber gesprochen? Claudia hat noch nicht drüber gesprochen?
Nee, also ich habe jetzt gerade eben danach gesucht auf unserer Seite, ich habe es nicht gefunden.
Okay.
Ich kann mich auch nicht erinnern.
Ich weiß, meine Frau hat es geschaut, deswegen habe ich so passiv ein bisschen mitbekommen, aber okay. Doch zu wenig, um irgendwie relevant was mitzubekommen.
Ja, also es ist gut. Ja, ich fand es ja auch gut. Also es hat uns auch, wir haben es durchgebinged wie nur etwas. Wie soll ich das anfangen? Es erzählt einfach die Geschichte der Königin am Anfang. Und zwar ziemlich ohne Scheuklappen. Also da geht es auch schon um ihre eigenen Eheprobleme noch und um so ein bisschen die Intrigen in der Politik der damaligen Zeit. Also die Sache, dass Winston Churchill eben, muss verrecken, nicht seinen Hut nehmen wollte. Ist sehr gut dargestellt, der Churchill. Den Konflikt mit ihrer Schwester, die ja sowas heiratsmäßig so ein bisschen holprige Geschichte hat. Erst durfte sie nicht ewig lang den sie wollte. Und weil der noch verheiratet war oder beziehungsweise geschieden war. Dann hat sie einen fürchterlichen Lebemann geheiratet. Also ja. Und hat darüber dann auch schon einen Konflikt mit ihrer Schwester gehabt. Die Königin selbst ist in diesem Konflikt zwischen, sie ist eigentlich ein bisschen langweilig, sie ist eigentlich ein bisschen überfordert auch, aber sie fügt sich in diese Rolle, sie dient halt. Das ist schon sehr gut dargestellt.
Ihr Mann, heute auch noch.
Genau, so wie heute auch noch. Ihr Mann, Prinz Philipp, ist, glaube ich, auch ziemlich gut. Ist ziemlich realistisch dargestellt. Eben auch dieses, ja, er langweilt sich ein bisschen. Er ist natürlich erniedrigt dadurch, dass seine Frau so, ja, eben mehr ist als er. Obwohl er halt eigentlich ein erfolgreicher junger Prinz war, immer. Das ist alles sehr gut dargestellt. Mir sind zum Teil die Figuren nicht ähnlich genug. Also die Queen zum Beispiel finde ich, das ist aber eine persönliche Sache, finde ich vom Aussehen einfach nicht ähnlich genug.
Ich habe ja eben erzählt, dass Jenny das schon geschaut hat. Ich bin öfter reingekommen und so, wer ist jetzt das? Das ist die Königin. Oh.
Genau, also ich finde sie zum Beispiel zu hässlich.
Nicht nah genug dran.
Vielleicht habe ich da vielleicht auch ein verklärtes Bild von der Königin, aber ich.
Dass du die Königin Meinung, idealisierst, das kann ich mir nicht vorstellen.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass sie eine schönere Frau war früher, aber die Margaret, ihre Schwester, ist, finde ich, sehr gut dargestellt. Sie ist eine sehr, sehr gut aussehende Schauspielerin und die auch der Margaret sehr ähnlich sieht, wie ich finde. Und der Philipp hat mir ein bisschen zu sehr einen Hundeblick, aber ist schon auch eine gute Darstellung vom Philipp. Aber gut, das sind Äußerlichkeiten. So von der Art her sind die Charaktere sehr gut dargestellt, muss man schon sagen. Soweit ich das beurteilen kann, natürlich. Die Konflikte sind gut. Also da ist das Problem, was Serien oder Filme haben, die eben im Biopic sind, ist ja, dass, oder auch welche, die einfach nach einer wahren Begebenheit sind, dass das Leben zum Teil eben nicht wie ein Hollywood-Film in seinen Höhen und Tiefen ist und in seinen Spannungsbögen. Und das ist hier ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Also okay. Natürlich ist da sicher auch ein bisschen künstlerische Freiheit mit drin zum Teil, aber jetzt nicht so, dass es komplette Fiktion wäre. Also insgesamt passt es schon ziemlich. Und trotzdem hat es Hand und Fuß und einen Spannungsbogen. Also ich muss sagen, ich habe die Serie ein bisschen vor mir hergeschoben, da habe sie auch im Account von meiner Frau auf die Liste gesetzt, nicht bei mir. Und habe halt gedacht, naja, das kann sie halt irgendwann mal schauen, wenn sie Gilmore Girls durch hat oder diese fürchterliche Hebammen-Serie. Und ja, genau das hat sie eben gemacht, hat sie jetzt angefangen und ich bin dann, glaube ich, in der zweiten Folge dazugekommen und hat mich sofort gefesselt. Also das ist einfach gut erzählt. Entschuldigung. Ist gut erzählt, muss man schon sagen.
Okay.
Macht Spaß.
Ich habe jetzt gerade mal ein paar Bilder recherchiert von, weil du gesagt hast, der Churchill ist gut dargestellt, von John Lithgow gespielt. Den erkennt man überhaupt nicht. Ist krass gemacht.
Sieht wirklich aus wie Churchill, also ist wirklich.
Ja, und überhaupt nicht wie, wie John Lithgow, also Hammer.
Ja, naja. Ja. Nee, absolute Sehempfehlung. Kann man nicht anders sagen.
Okay.
Ist wahrscheinlich total abgedroschen, weil es wahrscheinlich von jedem schon empfohlen wurde und es wahrscheinlich schon jeder gesehen hat. Aber jetzt, ihr beiden, ach, schaut Schick-Pots das.
Gesehen. Also du hast es für uns geschaut.
Ja, ich bin gespannt, wie weit das noch weitergeht. Also ob die das bis ins Jahr 1997 oder vielleicht sogar darüber hinaus noch drehen. Mal gucken.
Mhm. Wir waren gespannt.
Wenn Theresa May da die Brexit-Zettel vorlegt und die Queen die unterschreiben muss, da kannst du mal richtig Drama draus machen.
Ja. Ja, mal gucken.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen, genau.
Gut.
Nee, ich sag 1997, weil da gibt's halt schon diese fantastische Verfilmung mit Helen Mirren, gell? Also, da ist dann die Frage, wie erzählt man das, ohne den Film einfach zu kopieren? Keine Ahnung. Muss man dann sehen.
Ja. Hm.
Weil das ist fantastisch erzählt worden damals. Also, das kann man nicht anders sagen. Ja.
Du hast jetzt gerade eben noch einen weiteren Film oder Serie oder irgendwas in unser Dokument geschummelt.
Ja, mir ist eingefallen, dass ich noch was gesehen habe.
Wen würdest, steht hier nur.
Genau. Wen würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Nee, wen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? So rum. Netflix-Film. Spanische Produktion. Mit wieder mal zum Teil den gleichen Schauspielern wie in Haus des Geldes und Elite. Also es spielt der
Haben die Denver. Keine anderen?
Ja, es scheint so. Der Denver spielt wieder mit. Und die Botschaftertochter, die ja die Hauptrolle in Elite war, die spielen wieder mit. Und es ist so ein bisschen ein Kammerspiel. Es sind nur vier Personen, die kurz davor sind, umzuziehen und so, ja, und eine Nacht in eine fürchterlich heiße Nacht, also heiß im Sinne von, vom Wetter her, ja, also es ist halt sehr heiß und die Nerven sind alle so ein bisschen angespannt und die verbringen halt die Nacht miteinander und das meine ich jetzt nicht sexuell, sondern eher so. Sie schlagen halt die Zeit tot und so ein bisschen ist es leider auch. Es hat mich nicht so gepackt wie Elite und auch nicht so wie Haus des Geldes, obwohl Haus des Geldes mich ja auch nicht so gepackt hat, aber ja. Es ist schön, diese Schauspieler wiederzusehen, weil ich mag die. Also ich finde das schön, dass die jetzt mit diesen Schauspielern eben noch mehr bringen, weil ich das finde, dass die lohnen. Mhm. Aber hier zünden sie für mich nicht so. Es ist halt so eine, vielleicht ist das auch nicht mein Genre von Film. Es ist halt so ein Laberfilm. Ja, so dieses, wir brechen unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir jetzt über die letzten 10 Jahre angestaut haben, brechen wir jetzt diese eine Nacht auf, indem wir Wahrheit oder Pflicht spielen. Ja, das ist so, oh, das ist nicht so meins. Ja. Also nicht unbedingt eine Sehempfehlung. Muss nicht sein.
Okay.
Eine gute Warnung muss auch mal wieder sein.
Genau.
Okay.
Ja, ansonsten binge ich im Moment Discovery. Hoffe da mit dir bald drüber reden zu können, Bob.
Ich werde mich ranmachen, sobald ich mit Expanse fertig bin. Da fehlen mir noch ein paar wenige Folgen, dann bin ich da durch.
Sehr gut.
Und dann kommt das dran.
Da habe ich Redebedarf.
Sehr gut. Ich nehme an, wenn du den hast, werde ich den auch haben danach.
Wir werden sehen.
Ja.
Okay. Ja. Schauen wir mal. Ich lasse das mal so offen. auf jeden Fall müssen wir diesmal zusammen drüber reden, weil letztes Mal haben wir irgendwie Zeit versetzt. Das ist, vor allem wenn man verschiedene Meinungen hat, ist das blöd.
Ja, das ist wahr. Ich glaube, ihr habt beide mit mir darüber geredet und ich war halt mehr so, ja, gut.
Genau, du warst mehr so, vorhin so, was hast du für ein Autokennzeichen? Ich habe das nicht verstanden. Wessen Geburtsdatum ist das? Nicht so, das ist die Nummer der Enterprise.
Oh ja, dein ND1701, das ist sehr schön, ja.
D1701.
Ja. D1701, ja, richtig, ja. Sehr gut, ja. Sehr schönes Kennzeichen. Ich mochte das.
Ja, finde ich auch. Habe ich mich, muss ich sagen, als ich jetzt aufs Auto gewartet habe, die Monate, Sollte ja eigentlich zu meinem Geburtstag im Februar kommen. Es ist jetzt vor 2 Wochen gekommen. Muss ich sagen, mit am meisten habe ich mich auf das Kennzeichen gefreut. Was bin ich nur für ein Nerd?
Ja, ein Auto, nicht Nerd. Aber wieso hat das so lange gedauert mit deinem Auto? Ich dachte, ihr wolltet irgendwie, war das nicht irgendwie ein Jahreswagen oder so? War das neuer jetzt?
Nee, es war ein Neuwagen. Ach so, aber das sollte eigentlich, hatte Termin, ich glaube, am 15. Februar. Also es war so, ja, das wird schon da sein zum Geburtstag. Und es ging halt immer noch eine Woche. Ich habe dann jede zweite Woche im Autohaus angerufen. Und sie haben mich dann immer vertröstet. Ja, nee, ist noch nicht da, verzögert sich noch ein bisschen. Und dann haben sie irgendwann gesagt, habe ich es noch nicht erzählt? Vielleicht nicht. Nee. Also unterbrech mich, falls ich schon erzählt habe. Irgendwann haben sie dann gesagt, ja, es steht jetzt in Bremerhaven. Und ich so, Moment mal, das ist ein französisches Auto. Warum steht das in Bremerhaven? Also irgendwie so geografisch. Also ich meinte, ja, das wird ja, die werden ja zum Teil woanders produziert. Da habe ich gesagt, ja, wo wird das denn produziert? Ja, Moment, da muss ich nachfragen. Okay, fragt sie nach. Ja, das ist in Spanien produziert worden.
Französisches Auto in Spanien.
Ah ja, ein französisches Auto in Spanien und es steht in Bremerhaven. Hm. Geografisch, ja gut, die schippern das halt tatsächlich um Frankreich rum, gell? Also,
ja kann man so machen. Dein Auto schon durch die Biscaya gefahren ist. Hoffentlich ist ihm nicht schlecht geworden.
Und dann habe ich gesagt, ja, okay, und was heißt es steht da? Heißt es, ist es irgendwas kaputt dran? Oder warum steht es da? Nee, es kann sein, dass es zugeparkt ist. Und ich sagte, ja, warum parken sie es dann nicht frei? Naja, es kann sein, dass da 400 Autos davor stehen. Und genau so war es dann auch.
Was ein Spaß. Und dann musst du noch eine Woche länger warten oder 4.
Genau. Und ich habe es dann kurz vor Ostern, ich glaube am Gründonnerstag hat sie mich angerufen. Oder habe ich sie nochmal angerufen und gesagt, ah, hallo. Ich wollte nochmal nachfragen. Ich habe dann alle 2 Wochen eben nachgefragt. Und dann hat sie gesagt, ja, ich wollte sie gerade anrufen. Ihr Auto ist da. Und dann haben sie es mir noch angemeldet, kurz nach Ostern. Und am Mittwoch nach Ostern habe ich es dann bekommen. Und dann sind wir am Donnerstag gleich ins Playmobilland damit gefahren. Und das war sehr praktisch, weil wir da nämlich zu 6 waren. Und das neue Auto hat kann so eine dritte Reihe, also man kann so 2 Sitze noch in den Kofferraum bauen. Oh. Und das haben wir gleich gemacht.
Der nächste Zapfurlaub ist gerettet.
Genau, da durfte Lucius mit seinem Cousin hinten im Kofferraum sitzen, fanden die natürlich sehr lustig.
Voll cool.
Mhm. Und überhaupt, muss ich sagen, also bisher überzeugt es mich sehr, das Auto.
Was ist das für eine?
Also, das ist die Familienkutsche überhaupt, ein Citroën Berlingo.
Ich muss ihn jetzt gucken, ich kenne mich hier noch
so. Ja, das ist so ein Kastenwagen eigentlich, gell? So ein
Kasten mit Schiebetüren hinten.
Genau. Und die haben jetzt ein bisschen was an der Optik gemacht, dass er jetzt so ein bisschen bulliger und cooler aussieht, aber es ist immer noch der gleiche Kastenwagen. Es ist schon einfach ein Vernunftsauto. Aber man konnte für ziemlich schmales Geld, also ich wollte so ein paar Sachen haben und da kamen eben so ein paar Sachen mit, so was Assistenzsysteme angeht. Und die sind echt ziemlich cool, muss ich sagen. Also die funktionieren eben auch wirklich gut. Besser als ich das kannte bisher.
Was zum Beispiel?
Also der hat natürlich ein Tempomat. Ich bin ja passionierter Tempomatfahrer. Ich fahre ja sogar innerorts. Ich fahre sogar in der 30er-Zone Tempomat.
Ich auch. Immer.
Und dieses Auto hat jetzt zusätzlich noch einen Abstandsregler.
Das ist fantastisch.
Das ist so toll. Man fährt ja kaum noch. Also man sitzt ja eigentlich nur noch drin. Es hat nämlich auch einen Spurhalteassistent. Das habe ich allerdings erst auf der Fahrt nach Nürnberg ins Playmobilland gemerkt. Als ich nämlich vergessen hatte zu blinken beim Spurwechsel und gemerkt habe, wie er mich wieder zurück in die Spur drückt. So, ich war, okay. Am Anfang habe ich es nicht kapiert, da dachte ich irgendwie, es sei irgendwie eine Spurrille oder so gewesen, weil so fühlt sich's an, also man kann dann schon noch dagegen lenken, aber es fühlt sich eben an wie so eine Spurrille. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist, wenn ich nicht blinke und der will mich einfach in der Spur halten. Und dann habe ich mal aufgehört, also habe ich die Hände vom Lenkrad genommen.
Und dann bist du nach 30 Sekunden angepöbelt.
Genau so ist es. Ich habe ihn einfach fahren lassen. Er hält die Geschwindigkeit, er hält den Abstand und er hält auch die Spur. Und nach 30 Sekunden piepst er dann und sagt, bitte Steuer übernehmen. Und ja, das macht man dann, weil es ist ja natürlich, es ist ja kein selbstständiges Fahren, sondern es ist halt nur ein Assistenzsystem.
Das ist cool.
Aber funktioniert
damit,
sehr gut.
Fahr damit mal in den Beginn einer Autobahnbaustelle rein, das ist sehr unterhaltsam. Aber sei lenkbereit.
Habe ich glaube ich auch gemacht. Nee, ich glaube, ich habe das sogar in der Baustelle getestet.
Ja, in der Baustelle ist okay, aber am Anfang der Baustelle, wo die weißen Linien quasi aufhören, ihre Bedeutung zu, ja, und dann die gelben übernehmen, das klappt manchmal, aber manchmal halt auch so richtig hart nicht. Und es ist sehr unterhaltsam. Also, aber auch ein bisschen gefährlich.
Ja, also klar, man merkt natürlich, dass es ein Assistenzsystem ist. Also das muss einem klar sein, dass es eben, dass man nicht die Gewalt ans Auto abgeben kann, sondern dass man schon noch dabei bleiben muss.
Ja, klar,
aber
in mir tickt nur immer der Programmierer-Nerd, der quasi wissen will, wie gut das System ist und dann die Edge Cases ausprobiert. Und
ja,
das meinte ich damit.
Ja, das habe ich natürlich auch ausprobiert, klar. Und das Problem ist, dass man das nicht. Also in dem Fall, wie du es beschrieben hast, ist es ja klar, oder ist es wahrscheinlich, dass er es nicht schafft. Aber es gibt schon auch so Fälle, wo man das Gefühl hat, so, okay, hier müsste das jetzt problemlos können und dann kann er es nicht. Also so ganz zuverlässig ist es nicht. Aber es ist schon überzeugend zuverlässig. Und das mit dem Abstandsmesser, das muss man lernen, so wie man Tempomatfahren ja auch irgendwie lernen muss. Denn das Problem ist, was man normalerweise beim Tempomatfahren nicht hat. Normalerweise stelle ich mein Tempomat auf eine Geschwindigkeit, fahre auf der rechten Spur und wenn ein Auto vor mir ist, dann schere ich einfach aus und überhole den. Und der Abstandsregler sorgt dafür, dass der im blödsten Moment plötzlich abbremst.
Ja, genau.
Und dann ist meine Power weg und dann kommt noch dazu, dass das Auto ein bisschen schwach auf der Brust ist. Es hat nur 110 PS, was bei so einem großen Auto schon ein bisschen ein Problem ist. Und deswegen muss ich, wenn ich auf einen zufahre und will den jetzt überholen, gebe ich dann zusätzlich noch Gas. Und dann geht's. Weil dann kommt er eben raus. Und noch ein sehr schöner Aspekt an dem Tempomat ist, wenn man schaltet, vergisst er nicht, dass er das Tempo regelt. Weil bei vielen anderen Tempomaten ist es ja so, die gehen dann in Pause-Modus, wenn du geschaltet hast. Aber wenn du hochschaltest, dann willst du ja eigentlich, dass er da weiterfährt.
Mhm.
Und das macht er. Das finde ich, also finde ich sehr schön. Und dann hat er noch so andere Assistenzdinge, die ich erst wahrscheinlich auch noch, welche, die ich noch gar nicht entdeckt habe. Kurvenlicht natürlich und automatisches Auf- und Abblenden. Automatisches Licht natürlich sowieso. Und was ich sehr cool fand, dass der Spiegel automatisch abdunkelt. Also der Rückspiegel.
Das finde ich gemerkt, schwierig, das sehe ich das von, richtig.
Findest du? Also er wurde von hinten reingeleuchtet, habe ich gemerkt, und dann wird er so grün. Aber ich sehe immer noch, also aber ist halt so grün.
Aber nur der innere oder die äußeren beiden auch?
Mir ist nur beim Inneren aufgefallen. Aber das ist ja auch der einen normalerweise blendet, gell?
Ja, also davon.
Ist mir jetzt beim Äußeren, habe ich nicht drauf geachtet, aber also, und es ist halt alles so, dass man so das Gefühl hat, es steckt nicht mehr in den Kinderschuhen, sondern es ist so, es fühlt sich organisch an. Also gefällt mir
wobei,
sehr gut.
Also gut, dass das so mittlerweile bei Citroën so weit ist, aber ich habe da auch schon unterschiedliche Evolutionsstufen davon so in Mietwagen gehabt und tatsächlich auch gerade bei Abstandstempomat so welche, die sich unterschiedlich verhalten, zum Beispiel mit dem Wiedergas geben, wenn vor dir das Fahrzeug, du fährst jetzt auf der linken Spur und vor dir das Fahrzeug schert nach rechts rüber, du bist quasi auf denjenigen aufgelaufen und der hat, was weiß ich, nur einen LKW überholt und ist dir da im Weg rumgefallen und fährt dann wieder rechts rüber. Wie lange brauchst du, bis der Tempomat merkt, da ist jetzt niemand mehr und ich war auf 180 gestellt und bin jetzt auf 120 runter, weil da einer den LKW überholt hat. Und dann fährt er wieder weg. Wann gibt er wieder Gas? Wie lange braucht das? Und wie ist der Übergang? Wie krass doll gibt er Gas und so?
Das geht ziemlich, er merkt das ziemlich schnell, aber erst, wenn wirklich keiner mehr vor ihm ist.
Genau.
Das Problem ist, wenn jetzt jemand vor dir dich blockiert hat und die jetzt nach rechts rüberfährt, dann würdest du ja normalerweise schon deutlich Gas geben. Also du würdest so Gas geben, dass du, wenn du bei ihm bist, an ihm vorbeifahren kannst. Und du würdest nicht warten, bis er weg ist und dann erst Gas geben.
Ganz genau, ganz genau.
Aber das kann natürlich das System nicht, das ist klar.
Ja, und anderer Fall, du scherst nach links aus, weil du den LKW überholen willst. Und du hast du hast gewartet quasi, bis der letzte Typ noch an dir vorbei ist. Ein weiteres Auto siehst du noch im Spiegel, musst warten, bis er an dir vorbeifährt. Und in dem Augenblick, wo der quasi sozusagen die Lücke aufmacht, die groß genug ist, dass du da rein kannst, scherst du nach links aus und das timest du irgendwie vielleicht auch so, dass der LKW vor dir jetzt noch gar nicht zum Bremsen geführt hat, weil du noch nicht nah genug dran bist. Und in dem Augenblick hatte ich schon Abstandstempomaten, die dann quasi in dem Augenblick, wo ich ausschere, habe ich meinen Sicherheitsabstand zu dem, der mich gerade überholt hat, eigentlich unterschritten. Weil ich aufgrund der Tatsache, dass ich die Lücke erwischen muss, halt ein bisschen sportlich in die Lücke reinschere. Und dann würde der Abstandstempomat, zumindest der von dem Audi, den ich damals hatte, der würde abbremsen. Ich hatte aber auch schon Abstandstempomaten, die in dem Augenblick kapieren, dass das Fahrzeug, was dich gerade überholt hat, eigentlich schneller ist als du. Und dass sich der Sicherheitsabstand von allein wiederherstellen würde, weil der überholt mich ja und der ist ja schneller als ich, sonst wäre er nicht vorbeigefahren. Und demzufolge da in dem Augenblick mal 5 gerade sein lassen und sagen, ja, okay, ich sehe, der ist schneller, den lasse ich vorbeiziehen, das regelt sich aus, da muss ich jetzt nicht eingreifen. Und gerade die Tatsache, dass ich nach links rüber gewechselt bin.
Aber ich befürchte, dass er das auch in den schlechteren Fall machen würde.
Probier's mal aus. Testen. Also solche Situationen hatte ich schon und da war ich dann auch bei einem von einem neueren, tatsächlich auch kein Citroën, aber halt DS, das ist ja die Nobelmarke von Citroën. Der war der bessere, also der war der neuere auch, es war das neuere Fahrzeug. Mhm. Der hat das anders besser gemacht als ein paar Jahre älterer Audi und da war ich dann auch positiv überrascht einfach.
Also ich muss sagen, die Entwicklung im Tempomat, wir haben ja vorher einen Kaktus gehabt, also auch ein Citroën, der auch nicht super alt war, also der, ich glaube, die Serie war von vor 4 Jahren oder so. Da ist die Entwicklung im Tempomat schon enorm. Also da konnte man zum Beispiel keine Geschwindigkeiten unter 40 regeln, wo ich mich auch frage, warum nicht, was soll das, ja? Der irgendwie doppelt so alt ist, der kann das, ja. Dem kann ich auch Tempomat auf 20 einstellen. Der Tempomat, den wir jetzt haben, der kann auch wieder tiefer. Ich glaube bis 30 oder ich habe es noch nicht probiert, aber also auf jeden Fall so das, was man braucht, so bis 30 ja, kann der auf jeden 30 Fall.
30 kenne ich auch so als die Grenze, ja.
Ja. Und also da hat sich schon echt viel getan im Tempomat. Und der fühlt sich auch viel besser an. Also der alte der Tempomat vom Kaktus, der war, den hat man gemerkt, was ich auch finde, ein fieses Zeichen ist. Also der hat immer so ein bisschen Gas gegeben und wieder zurückgelassen, ne? So ganz leicht.
Ja, oh Gott.
Ja. Genau, furchtbar. Und das macht der Up halt nicht. Also der Tempomat vom Up ist fantastisch. Obwohl er relativ alt ist. Aber das beim neuen, der macht es ziemlich gut. Also da merkt man schon, okay, da hat irgendjemand doch Innovation reingesteckt. Und sowas finde ich gut. Wenn sie dann nicht sich auf irgendwas Altem ausruhen.
Ja, absolut. Also gerade die
auch
Spurhalteassistenten, da merkt man von Hersteller zu Hersteller und von Generation zu Generation deutlich, so hält dich wirklich in der Mitte der Spur und fährt quasi von allein, wenn auch nur 30 Sekunden lang und nur wenn die äußeren Bedingungen stimmen. Und am anderen Ende der Skala so macht einen harten Lenkeingriff, wenn du die Linie berührst und wenn du dann nicht einschreitest, dann fängt so ein eigenartiges Pendeln an zwischen der rechten und der linken Linie, wo du dann auch noch Angst hast, dass sich das anfängt aufzuschaukeln. Also es sind so die beiden Extreme und dazwischen gibt's halt wahrscheinlich auch jede beliebige Abstufung.
Nee, hier ist es so, der muss ja nur merken, dass du noch dabei bist. Ja, also im Endeffekt kannst du ihn ja tatsächlich lenken lassen und
alle 28 Sekunden tippst du ihn einmal kurz das Lenkrad an, dass er merkt, dass du noch da bist.
So ungefähr, aber im Endeffekt unterstützt man sich gegenseitig, gell? Man hält das Lenkrad halt locker fest und er lenkt halt für einen und du hältst halt so fest, dass er merkt, dass du noch da bist. Ja, also und bist halt aufmerksam, dass er wirklich in der Spur bleibt. Also das ist so, also ich finde es wirklich schön gemacht. Ist wirklich. Ich
hatte sogar schon mal die Situation, dass ich gar nicht mehr an das Ding gedacht habe und eigentlich in meinem Kopf der Meinung war, dass ich selber fahre. Dass der an war mir durchaus bewusst, weil ich den Tempo-Teil des Assistenten benutzt habe und der ist ja sowieso eigentlich immer an, glaube ich. Und es ging so geradeaus, dass ich so wenig Lenkeingriffe gemacht habe, dass er mich nach 30 Sekunden angepöbelt hat und ich dann richtig entsetzt war. Aber ich dachte so, Alter, ich fahr doch, ich habe die Lenker hinter am Lenker, was willst du von mir?
Ja, nee.
Ja, hatte ich auch schon. Sehr lustig.
Ja. Wie sind wir jetzt hier gelandet?
Keine Ahnung.
Christoph hat ein neues Auto, das reicht doch.
Ach so,
ich glaube, es hat mit dem Kennzeichen angefangen. Also.
Ach, richtig, ja. Nee, aber also Fazit ist, macht Spaß. Obwohl ja diese Art von Auto nicht so meins ist. Also ich stehe ja eigentlich auf Klein- bis Kleinstwagen. Also man fährt eine große Kiste Luft durch die Gegend, das ist mir echt total zuwider. Aber also ich es fährt sich schon gut. Und ich schätze,
wenn die Auto Kinder aus dem Haus sind, kannst du dir ein Cabrio kaufen, dann brauchst du keine Kiste Luft mehr durch die
Ja, genau.
Den Christoph im Cabrio, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. In einen kleinen Golfsack rein und dann gib ihm.
Ich habe ja dieses Auto, wir haben ja dieses Auto auch deswegen gekauft, also jedenfalls dachte ich das, oder ja, ist so, weil es halt auch ein großes Nutzfahrzeug ist, also weil man damit eben auch große Gartenabfälle hier zur Gründeponie fahren kann, wenn man will. Mhm. Und das habe ich gleich genutzt, indem ich auf dem Rückweg vom Autohaus, was ein bisschen entfernt ist, es ist hier so eine Dreiviertelstunde entfernt, bei der Sandgrube vorbeigefahren bin und Sand für den Sandkasten mitgenommen habe und zum Betonieren. Im Neuwagen.
Bevor du ihn zu Hause vorgeführt hast.
Genau, so eine große Wanne Sand im Kofferraum und die kann man natürlich weder ins Auto kriegen noch raus, ohne Sand im Kofferraum zu verlieren. Da habe ich mir einen kleinen Anschiss eingeholt, aber ja, ist ja ein Nutzfahrzeug, habe ich so verstanden.
Ja, hast du so verstanden.
Das bringt uns doch übergangslos direkt zum nächsten Thema.
Korrekt. Warum habe ich betoniert? Für was musste ich Betonsand besorgen?
Ach so. Ich habe jetzt bin von Sand einfach davon ausgegangen, dass der für die Sandkiste ist, aber.
Ach so. Ja, und wie wolltest du jetzt überleiten?
Ja, nee, auch. Wir haben ja mein Nutzfahrzeug auch genutzt, um da eine Mauer reinzulegen.
Stimmt. Großer Spaß, ja.
Ja.
Ja, Bob, du hast das verpasst, weil du im Urlaub warst.
Berichten Sie mir bitte.
Wir haben am letzten Samstag uns bei Giesplatz getroffen.
Ja.
Und eine Mauer, die ungefähr, wie hoch wird die sein? 2 Meter hoch?
Ja, ein bisschen höher sogar.
Ein bisschen höher und vielleicht 4 Meter breit.
Ungefähr, ja.
So sind drin. War einzureißen zwischen dem Hof und dem Hof. Also zwischen dem
ersten Verteidigungsperimeter und dem zweiten. Wir hatten das schon mal gesehen.
Korrekt.
Zwischen dem Haus und dem Anbau.
Und es war ein großer Spaß.
Ja, verdammt, ich wollte dabei sein. So ein Ärger.
Christoph hat gesagt so, okay, wir machen das jetzt so. Jeder einen Schlag und bei wem es umfällt, hat gewonnen. Und dann stehst du da und nimmst diesen riesigen Vorschlag.
Und nichts passiert.
Den Geologen Plastikhammer und donnerst damit dagegen.
Und am Anfang passierte nichts. Wir haben nämlich an die Stelle über der Tür geschlagen. Das ist eine Tür mit Rundbogen gewesen. Und so Rundbögen sind ja nicht umsonst seit Jahrhunderten so verbreitet. Die halten halt einfach verdammt gut. Weil stabil. Die halten halt nicht nur auf Druck von oben, sondern eben auch auf Druck von der Seite. Denn diese Steine sind ja nicht kubisch. Und wenn du die versuchst rauszudrücken, dann drehen die sich ein bisschen raus und dann verkanten die und dann passiert halt gar nichts mehr. Also die ersten, ich dachte eigentlich, dass am Anfang viel mehr passiert. Ich dachte halt, man tritt da dagegen und das Ding fällt um.
Ja, stimmt, du hast erstmal dagegen getreten.
Also dem war nicht so. Und dann haben wir eben, wie gesagt, abwechselnd dagegen geschlagen und irgendwann hatten, ich weiß nicht, wie viele Schläge haben wir gebraucht? Vielleicht 15, oder? Mehr doch nicht.
Ja, ungefähr.
So geschätzt. Und dann fiel der erste Stein raus und ab da war es wirklich einfach. Ab da war es wirklich so, jeder Schlag ein Treffer.
Ein Gemetzel.
Es war wirklich ein Gemetzel. Nach 20 Minuten war die Mauer komplett down.
Wirklich, wir haben Fotos gemacht von die Mauer steht, der erste Schlag, bis, okay, es stehen noch irgendwie die unterste Reihe. Die können wir halt nicht wegkloppen, weil dahinter ganz viele Steine lagen.
Genau, 20 Minuten.
Dann haben wir doch noch 3 Stunden oder so Steine weggeräumt.
Genau, das war die Hauptarbeit, den Bauschutt loswerden. Haben uns auch einen kleinen Anschiss an der Dings abgeholt, am Bauhof.
Ja, da war aber auch immer ein Anschiss, egal was man macht.
Ja, genau.
Die war aber so nett.
Ja, also. Die ist total nett, die das in Hofheim macht. Und am Anfang hat sie nicht mal mit uns geredet, sondern nur gezeigt, in welchen Container wir es schmeißen sollen. Beim zweiten Mal kam sie und hat dann so gesagt, dasselbe, ja, okay. Und am dritten Mal war sie gerade nicht da und da haben wir dann mit ihrer Kollegin, die aber wahrscheinlich nicht das Sagen hat, gesagt, ja, hier, das kam vorhin schon mal mit dem gleichen, so, hast du gesagt, ja, okay, dann wisst ihr ja wo, haben wir es da rein. Und dann beim vierten Mal, als wir kamen, und wir haben das Auto halt immer so beladen, dass halt so mit Federung nichts mehr los war. Gell?
Es war keine Federung mehr in meinem Auto.
Und wir nur so gerade so aus dem Hof kamen. Ich habe mich dann immer hinter das Auto gelegt, um zu gucken, dass der Stefan ist wirklich so Zentimeter, ich muss sagen eher fast unter Zentimeter, über die Kante vorne eben nicht geschrubbelt. Naja, also Auto war ziemlich schnell voll. Und dann haben wir also das vierte Mal und dann kam sie wieder und hat gesagt, ihr Lieben, ich muss euch rügen.
Das war der Anschiss.
Ja, genau, total nett. Und dann hat sie gesagt, ja, also eigentlich ja nur ein Auto. Beim zweiten habe ich ein Auge zugedrückt, beim dritten, ja, also ja, jetzt müsst ihr schon, also ich muss euch jetzt doch mal was berechnen. Ja, und dann haben wir was zahlen müssen, was gemessen an dem, was dieser Bauschutt kostet in der Entsorgung dann, sowas weiß ich ja, was das kostet, also nur ein Bruchteil war. Also es war mehr ein symbolischer
Preis. Bei der Fahrt hatten wir gar kein Geld dabei.
Ja, genau. Haben gesagt, wir zahlen es bei der nächsten Fahrt, wir kommen nämlich nochmal.
Und dann hat sie mir bei der nächsten Fahrt 10 Euro abgenommen.
Ja, genau.
Für 5 Kofferraumladungen Bauschutt.
Genau, die wahrscheinlich eher so, naja, also 30 Euro bestimmt kosten, wenn es ordnungsgemäß verwertest.
Also ich habe noch ein paar Teppiche
besorgt. Mir empfohlen, man sollte solche Sachen einfach auf eBay Kleinanzeigen verschenken.
Ja, das ist illegal, ja, aber das machen viele, ja. Aber mit Bauschutt funktioniert das nicht sehr gut. Also mit Erdaushub machen das viele Leute, aber das ist grob illegal. Ja, ja.
Aber warum nimmt das jemand, wenn die Entsorgung...
Also Bauschutt nimmt in der Regel keiner. Aber manche Leute wollen ja was auffüllen bei sich.
Ja, irgendwie unter der Terrasse oder sowas, das Bauschutt mal gerne.
Genau, die brauchen halt Erdaushub. Das Problem ist, dass du Erdaushub ja deklarieren musst erstmal. Und die Leute, die das verschenken, die machen es in der Regel undeklariert. Das heißt, die nehmen Abfall, weil nichts anderes ist Erdaushub, den du von deinem Grundstück runterbringst. Das gilt als Abfall, den du aber nicht klar deklariert hast, also wo du nicht bestimmt hast, welche Schadstoffe da drin sind. Und bringst ihn einfach auf an eine Verklappungsstelle, die aber gar nicht als Verklappungsstelle zugelassen ist. Und damit machen sich im Endeffekt alle strafbar.
Ach so, wenn vorher auf deinem Grundstück ein kleines Atomkraftwerk oder eine Tankstelle stand.
Ja, oder nur eine Fliegerbombe. So hat. Ja, eine Fliegerbombe, die irgendwie einen Quecksilberzünder hatte. Und du hast halt plötzlich eine Quecksilberbelastung. Also hatte ich neulich bei einem Gartenboden, wo auch hieß, ja, da ist nichts drin, ne, da war noch nie was, da war immer Garten. Ja, dummerweise ist da wahrscheinlich irgendwo eine Zeitverzögerungszünderbombe in der Nachbarschaft reingefallen, das war nämlich in Darmstadt, und die haben halt eine massive Quecksilberbelastung in ihrem Gartenboden. Ja, scheiße. Hätten sie verschenken können, ne? Wäre aber halt illegal gewesen.
Das heißt, die haben da vielleicht Tomaten angepflanzt und jahrelang Quecksilber gefressen.
Kann sein, ja, obwohl man sagen muss, die Grenzwerte für Nutzpflanzen sind so absurd hoch. Es ist ein bisschen lustig, weil du kannst die, es gibt ja Grenzwerte für alles, was Boden angeht, gell? Und es gibt eben, wenn du verwerten willst, also wenn du spielst dauernd Ukulele nebenher, oder?
Ein bisschen, nur ganz wenig.
Du Junkie. Wenn du Boden...
Du nennst mich Junkie? Ich habe eine.
Ich spiele wenigstens im Moment nicht. Wenn du Boden verwerten willst, also wenn du es zum Beispiel in eine Kiesgrube reinhauen willst, um die Kiesgrube zu verfüllen, ja, das ist eine übliche Verwertungsart, dann musst du bestimmte Grenzwerte erfüllen. Wenn du einen Kinderspielplatz, einen Oberboden einbringen willst, dann musst du auch Grenzwerte erfüllen. Das Lustige ist, dass du für den Kinderspielplatz viel höhere Grenzwerte hast. Also, das Zeug in irgendeine Grube zu hauen. Ich meine, Kiesgrube sehe ich noch ein, das ist ins Grundwasser, ja. Aber nimm mal an, zum Beispiel eine Tongrube, wo unten nichts rausgeht. Ja, das ist eine Badewanne. Da musst du zum Beispiel, ja, hast du irgendwie Arsen, dürfen irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel, na, ich habe eine Tongrube, die ich überwache, da ist der Arsengrenzwert bei 15 Milligramm pro Kilogramm. Bei Kinderspielplätzen ist der irgendwie ich weiß ihn jetzt nicht auswendig, aber ist so, also mindestens das Fünffache höher, wo man sich schon fragt, so, warum ist das so? Weil halt irgendein anderer Idiot diese Grenzwerte festgelegt hat, gell? Und das halt nicht miteinander das hängt halt nicht miteinander zusammen. Das ist das Problem. Und dass es nicht zusammenhängt, hat dann auch wieder eine Auswirkung darauf, wenn du jetzt eine Baugrube aushebst, was machst du mit dem Aushub? Was willst du damit machen? Das musst du dir vorher überlegen, denn je nachdem, wo du es hinbringst, gelten nicht nur unterschiedliche Grenzwerte, sondern eventuell auch unterschiedliche Analysemethoden oder auch Probenahmemethoden. Also wenn es zum Beispiel bei einem bei einem Bauer auf den Acker hauen willst oder eben zum Beispiel bei Freunden oder bei jemanden, den du über eBay Kleinanzeigen kennengelernt hast, auf dessen Grundstück verbringen willst, dann musst du eben die Proben nach einer bestimmten Weise nehmen. Du musst zum Beispiel auch bei ganz kleinen Mengen musst du zwei Proben analysieren. Wenn du es irgendwo in eine Kiesgrube haust, reicht dir für 500 Kubik eine Probe in der Regel. Nicht bei allen, bei manchen brauchst du auch schon mehr. 500 aber bei vielen,
Kubik?
Genau, das ist 500 Kubik ist so ungefähr die Menge, die du brauchst für ein Einfamilienhaus mit Keller. Ja, was da fallen in der Regel 500 Kubik an, okay, brauchst du eine Probe.
Was hatten wir? 2 Kubik Bauschutt gelockert, hattest du
gesagt. Ja, sowas in der Art.
Ja.
Hm. Ja, ein bisschen mehr gelockert. Ja, sowas in dem Dreh. Ein bisschen mehr hatten wir. Wahrscheinlich hatten wir eher 3 Kubik. Genau, und bei einem Haus fällt eben also Aushub normalerweise 500 Kubik an und normalerweise verwertest du es mit einer Probe. Und wenn du es jetzt auf irgendeinen Acker hauen willst, dann kommt es drauf an, in welchem Landkreis du bist, wie das Landratsamt drauf ist. Da gilt die sogenannte PN 98, das ist so die Probenehmerverordnung.
Jetzt wird es aber speziell hier.
Jetzt wird es speziell, aber die PN 98 besagt zum Beispiel, dass du 500 Kubik mit 9 Proben beproben musst. Nicht mit einer, sondern mit 9. Und unter bestimmten Gesichtspunkten darfst du das reduzieren auf 2. Aber die Gesichtspunkte sind nach PN 98 eigentlich festgelegt und ultra streng. Aber dann kommt es darauf an, ob dein Landratsamt die PN 98 richtig verstanden hat und weiß, dass man es eigentlich gar nicht reduzieren darf in diesem Fall, weil in der Regel darf man es nicht reduzieren. Wenn zum Beispiel eine Bauschuttbeimengung drin ist, dann darf man es nicht reduzieren. Aber das wissen die meisten Landratsämter nicht. Und deswegen, ja, es ist total undurchschaubar und deswegen darfst du eben nicht einfach bei eBay Kleinanzeigen sagen, hier, ich habe hier Aushub, hol den ab, da ist bestimmt nichts dran, ja, weil du eventuell vielleicht 9 Proben von diesem Aushub nehmen müsstest, bevor du ihn verschenkst. Also das ist, da steht man immer mit einem Bein im Gefängnis, gell, und gerade als Bauherr. Deswegen mach das besser nicht.
Krass.
Und gerade Oberboden, weil in Oberboden ist so viel Scheiße drin, weil wir wurden halt relativ viel bombardiert und
gut, unsere Mauer, ja, die wär so weggegangen.
Ja, das ist ja Bauschutt, das ist ja was anderes.
Wir hätten die einfach beim
Nachbargrundstück werfen sollen. Stimmt, auf dem Nachbargrundstück wird eine Kürze gebaut, wir hätten es einfach dahin werfen sollen, ja. Aber wir machen das ja nicht, weil wir hatten Bodengutachter dabei. Da machen wir sowas nicht.
Ja, sehr schön. Aber
diese Experten, die sich ihren guten Ruf nicht ruinieren wollen, das macht alles komplizierter. Ja,
genau. Oh Mann, jetzt habe ich ganz schön viel von meinem Job erzählt, merke ich gerade. Aber gut, ist halt so, wenn man was getrunken hat und dann kommt man ins Plaudern.
Genau. Also ich habe auch was
getrunken auf jeden Fall
und ich habe nichts über Software-Pattern erzählt, also insofern.
Wir sind auf jeden Fall diesen Bauschutt losgeworden und haben nicht mal dein Auto dabei ruiniert. Und alles gut. Und es war ein großer Spaß.
Ja,
das war sehr hat Freude gemacht. Das nächste Projekt ist jetzt das Mäuerchen. Der Stefan hat nämlich noch ein kleines Mäuerchen, was die Ausmaße angeht, wirklich lächerlich ist. Das ist so kniehoch und ungefähr 30 Zentimeter breit und 6 Meter lang oder so.
Ja, sowas.
Wo man jetzt meinen müsste, okay, das geht dann in 5 Minuten weg. Ja, leider ist es halt komplett Stahlbeton in einem Monolith gegossen. Wir haben mal 20 Minuten dran rumgemeißelt. Wir haben 20 Zentimeter geschafft etwa.
Und mit gemeißelt meinst du, dass du irgend so eine große Presslufthammer...
Es war wirklich eine harte Maschine, die wir dran angesetzt haben, ja.
Keine Chance, also ja,
weiß Profigerät. Nicht, das ist nicht so mit dem Hammer zweimal dagegen schlagen und fällt zusammen. Also das bin ich mal gespannt, wie wir das machen, aber wir haben ja Zeit.
Also du hast wirklich einen Presslufthammer mitgebracht, ja?
Mhm. Krass. Naja, nicht einen Presslufthammer, das nennt man Presslufthammer, aber Presslufthammer würde ja mit Pressluft funktionieren. Und aber etwas, was wir Presslufthammer nennen würden, aber was halt mit Strom betrieben wird. Aber ja, vom Prinzip her ein Presslufthammer. Also auch in der Größe.
Okay.
Ja, ich werde jetzt die nächsten Wochen einfach mal langsam anfangen mit dem Kleinen, den ich mir noch ausgeliehen habe in der Familie. Komm,
mit dem Bohrhammer, mach dich nicht unglücklich.
Diese Mauer anzugehen. Naja, ein paar Löcher kann ich ja schon mal reinmachen.
Sprengen.
Ja, das schon.
Wir müssen sprengen, da geht nichts.
Nee.
Das Problem ist, dass die Pergola da drauf
steht. Da muss da um die
Pergola rum.
Ja, das ist echt das ist so Fangmatten hin und dann sprengen wir das weg.
Nee, wir haben es immer so gemacht, der Stefan hat mit dem Bohrhammer ein Löchlein gemacht Und da habe ich dann den Presslufthammer angesetzt, damit ich nicht wegrutsche. Und dann habe ich halt rumgemeißelt, bis halt wieder ein Teil abgesplittert ist, muss man sagen. Also ja. Es war wirklich mühsam.
Das war echt fies.
Ja. Also überlegt euch das, wenn ihr irgendwas betoniert im Garten, so ein Mäuerchen betonieren. Ihr vielleicht wollt ihr es auch irgendwann wieder weg loswerden. Das ist, kann harte Arbeit sein.
Lieber mauern. Also die Mauer wegmachen, das hat richtig Spaß gemacht.
Das war eine Freude, ja.
Ja, das war wirklich spaßig.
Ja.
Und ich hab's verpasst, so ein Ärger.
Ja.
Du kannst den, vorbeikommen
den letzten
stemmen, wenn du Lust hast.
Den letzten Rest übrigens habe ich dann doch mit dem Fuß eingerissen.
Oh ja.
Die Tür und die Tür, wie nennt man das, Zage oder ja. Türsturz oder so, habe ich dann mit ein paar Dritten, der Stefan hat ein Slow-Mo-Video davon gemacht, sehr lustig eingerissen, ja.
Stefan, ich möchte dieses Video haben.
Ist in Arbeit. Ich habe es endlich schon gegriffen in dem Moment, wo der Christoph erzählt.
Ah, herrlich.
Ja, okay. Da fährt man einmal in den Urlaub und dann verpasst man die Aktion des Tages.
Ja, genau. So ist das.
Wirklich nicht zu fassen, ja.
Ja, ich muss aber sagen, ich habe auch einiges hinter mir in meinem Garten.
Du hast ja auch wild gebaut.
Ich hatte eine Woche Urlaub nach Ostern und mein Schwibschwager war zu Gast. Er sei hiermit wärmstens gegrüßt.
Oh ja, ist ja treuer Hörer.
Er ist treuer Hörer und er hat wirklich Großes geleistet. Also, man kann das nicht groß genug ansetzen.
Okay.
Wir haben wirklich Krasses geschafft. Also ich hatte vorher mir so einen Plan gemacht, was wir alles machen wollen und dachte so, ja okay, das ist halt nur so ein Plan, so damit wir nicht vergessen, was es noch alles zu machen gibt. Aber und wir haben fast alles davon durchgesetzt. Also es war wirklich krass. Wir haben zur Nachbarin haben wir so eine kleine Böschung. Die wurde vor, da war ich noch nicht in der Familie, aber das muss, also ist Jahrzehnte her. Mhm. Wahrscheinlich vor 20 Jahren oder so. Wurde die überhaupt erst, entstand die erst, weil da aufgeschüttet wurde. Früher war es eben das Gelände genauso wie bei der Nachbarin und jetzt ist halt aufgeschüttet worden und da wurde halt so ein Provisorium hingemacht, um diese Böschung vor dem Abrutschen zu schützen und das Provisorium war halt so aus langen Holzbalken und irgendwelchen Rasenkantensteinen, die dann so schräg rein und zum Teil auch betoniert und also es war ein fieses Primborium und konnte natürlich nicht halten, aber war halt hielt halt trotzdem Jahrzehnte und jetzt war es an der Zeit, das mal rückzubauen und da eine gescheite Mauer hinzusetzen und das haben wir gemacht.
Ich hoffe, ihr habt sie nicht gegossen.
Nee, haben wir nicht gemacht. Wir haben wir haben Schalsteine genommen. Also wir haben das Ganze erstmal ausgekoffert, dann haben wir
Warte.
Was denn?
Noch einmal für die Laien.
Ausgekoffert, heißt im Endeffekt, wir haben es abgegraben. Okay. Dann haben wir ein Bett aus Magerbeton gelegt, dafür brauchte ich den Sand. Und, aber nicht viel, also vielleicht so ein paar Zentimeter halt, ne? damit die Steine sauber liegen. Und dann haben wir Schalsteine draufgesetzt. Das muss man sich so vorstellen, das ist wie ein, das ist nur die Hülle eines Steins. Also das, die sind dafür gedacht, dass man in der Mitte Beton reingießt.
Okay.
Eben ist nur die Schalung für die Mauer. Und wenn man da Beton reingießt, dann hat man eine richtig solide Mauer hinterher. Wir haben da nicht Beton reingegossen, sondern wir haben Bauschutt, den wir sowohl aus dem Rückbau als auch aus anderen Rückbauen des Gartens noch übrig hatten, haben wir da reingefüllt. Reingepuzzelt, muss man sagen. Und dann haben wir oben ein bisschen Sand reingefüllt und dann noch ein bisschen, ganz am Ende haben wir oben ein bisschen Beton drauf. Auch wieder so ein Magerbeton. Und da haben wir dann eine Sandsteinlage draufgelegt. Also die ganze Mauer ist nur ein Schalstein hoch und dann eine Sandsteinkante.
Das heißt, wenn du das in 10 Jahren korrigieren willst, wird es nicht so schlimm.
Kann ich es einfach wieder erkreisen? Nee, kann ich einfach wieder erkreisen. Das ist kein Problem. Kann ich mit dem Spaten wahrscheinlich einfach weghebeln.
Echt? Oh Gott.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber werde ich nicht wollen. Also das ist irgendwas, wo dann ja sich der Lutz mal drüber Gedanken machen kann oder auch nicht. Und ja, das ein Problem, was wir dabei hatten, war ein ökologisches. Denn sobald man etwas ausgekoffert hat, das ist mir auch schon neulich mal aufgefallen bei einem Handschürf, den mir jemand gemacht hatte, damit ich eine Probe nehmen kann. da stand ich in einer Wolke aus Bienen. Und so war das auch hier. Das war wirklich so, wir haben einen Tag ausgekoffert und am nächsten Tag sind wir hin, um zu mauern. Und da war diese ganze Wand, die ja nur, weiß nicht, 60 Zentimeter hoch war, also Erdwand, war voll mit Löchern, wo Bienen nisteten. Also diese blöden Viecher, weil wir haben sie natürlich irgendwie verfüllen müssen, gell? Ist ja klar, konnte sie nicht offen lassen. Mhm. Ja, die haben halt sofort angefangen, da irgendwie ihr Nest zu bauen. Ja, hat mir da auch ein bisschen leid getan, aber gut, lässt sich nicht ändern, ne?
Okay, krass.
Ja, und ja, das war das. Dann haben wir da einen Zaun drauf gesetzt. Dann haben wir an den anderen Zaun... dann haben wir erstmal den Zaun vom Gartenteich verbessert, so dass die Schildkröte, die geplant ist für den Gartenteich, nicht ausbrechen kann. Also wir haben praktisch so einen Hasendrahtzaun noch zusätzlich gesetzt, der eben feinmaschiger ist.
Was, da so eine Schildkröte in den Gartenteich?
Und die, ja, ich möchte gerne eine europäische Sumpfschildkröte. Das sind die einzigen Schildkröten, die unsere Kälte auch aushalten, also die dann, die man nicht im Winter in den Kühlschrank legen muss, sondern die dann im Teich bleiben kann.
Was?
Ja. Da gibt's übrigens ein Vorkommen im Teich des Gartens der Deutschen Bundesbank in Frankfurt. Da gibt's ein Vorkommen von dieser Schildkrötenart.
Cool. Mhm.
Ja, und bei uns dann vielleicht auch irgendwann. Und dafür muss ich eben den Gartenteich aber eben erst absichern, dass die nicht sofort abhaut. Ja, das haben wir gemacht. Aber dann haben wir eine.
Hinne ist doch ein bisschen einsam.
Nee, ich wäre schon wahrscheinlich zwei oder so. Ist ja 40, kein riesiger Teich. Aber die sollen ja nicht alleine sein. Wenn es zwei sind, dann werden das ja dann 40 von alleine. Also. Dann haben wir eine Treppe weggerissen, die war aus Eisenbahnschwellen. Und mit dem Nachteil, erstens mal, dass die eben in der Regel total PHK belastet sind. Und ich die deswegen eigentlich loswerden will. Und auf der anderen Seite, wenn es geregnet hat, sie total klitschig waren, dass man da nicht runterkam zum Kompost. Auch total nervig. Mhm. Und deswegen haben wir die weggerissen und haben sie durch Sandsteinstufen ersetzt, die wir aus dem Rückbau des Bauernhofs von Theresas Oma hatten, der letztes Jahr war. Oder ja, jetzt vergangenes Jahr. Und die war auch schon in so einer Mammutaktion rausgerissen, weil so eine Kellerstufe, die irgendwie 1,20 Meter lang ist und 30 breit und 20 hoch, das ist brutal schwer.
Wo hast du die gelagert in der Zwischenzeit?
Dreimal darfst du raten.
In einer deiner Garagen?
Nee, einfach im Garten.
Ah, okay.
Haben wir im Bauernhof auf eine Palette gehievt und dann von irgendeinem, der meinem Schwiegervater noch irgendeinen Gefallen schuldig war, mit dem auf LKW.
Einem Lakaien.
Ja, das ist halt so auf dem Land, gell? Das brauchen wir nicht anders sagen. Nee, eben nicht ein Lakaien, sondern tatsächlich sowas, eine Hand wäscht die andere. Irgendein Erdbauer oder Gartenbauer, der hat die dann hingefahren und mit einem Kran von seinem LKW direkt bei mir in den Garten gehoben und da waren sie jetzt so ein halbes Jahr lang.
Okay.
Und ja. Da sind auch noch mehr. Ja, und dann haben wir diese Stufen verlegt. War auch sehr lustig. Wir haben es nicht ganz geschafft. Das habe ich dann in der Woche drauf dann noch alleine fertig gemacht. Wo meine Frau mich für verdammt hat, weil sie gesagt hat, das sei gefährlich und dumm und weiß der Teufel was, anstatt dass sie mich bewundert, ja.
Wollen wir nicht alle von unseren Frauen bewundert werden?
Eigentlich schon. Also ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil meine Schwägerin, die hat mich bewundert, ja. Aber, nee, meine Frau nicht, weil das sei ja dumm. Und ich sei ja auch nicht mehr der Jüngste und so. Das sind Sachen, die ein Mann unbedingt hören will. Ich muss sagen, ich hatte wirklich zwei Tage tatsächlich brutale Schmerzen morgens beim Aufwachen. So, wo du das Gefühl hast, so der ganze Körper möchte sich nicht bewegen, weil er einfach Schmerzen hat. Und dann aber in der Bewegung, so nach 5 Minuten geht's dann wieder. Also bald mal warm gelaufen, es geht's aber so im Liegen. Also ich hatte einfach brutalen Muskelkater im Rücken und überall. Aber ist doch schön. Also
fühlt sich so,
das will man doch eigentlich.
Muskelkater, oder?
Ja, total, total. Das
sagt man auch nur ab einem bestimmten Alter.
Dann haben wir das Hochbeet weitergebaut. Das habe ich auch jetzt die Woche noch weitergebaut. Ist noch nicht ganz fertig, wird aber bald fertig. Was haben wir noch gemacht? noch irgendwas gemacht. Oh ja, Efeu weggerissen hat mein Schwibschwager auch. Wacker. Ah, Efeu ist so ein beschissenes Unkraut. Tut euch das nicht an. Macht kein Efeu in den Garten. Das werdet ihr nie wieder los. So eine Scheiße.
Dann lieber Minze, das kann man saufen.
Ach ja, und zum guten Abschluss haben wir noch ein paar Nutzsträucher und Bäume gepflanzt. 11 an der Zahl. An dem einen Zaun entlang, den wir schon letztes Jahr gemacht hatten. Oder haben wir den dieses Jahr gemacht? Nee, haben wir auch dieses Jahr gezogen. Ja, und so habe ich jetzt bald noch die Möglichkeit, also was heißt bald, irgendwann, wenn es dann trägt, kann ich noch wesentlich mehr Marmeladen einkochen, als wären es letztes Jahr nicht schon genug gewesen.
Wie viel hast du noch so?
Oder na, ein paar hundert werde ich schon noch haben. Ein
paar hundert?
Ja. Alter. Ja, was gibt's jetzt? Was
ja, und jetzt habe ich Sträucher. Also die Elfsträucher sind Kaki, Zwetschge, Kiwi, Aprikose, japanische Himbeere, Tayberry, was eine Kreuzung aus Brombeere und Himbeere ist, Cherrykose, was eine Kreuzung aus Kirsche und Aprikose ist, Pfirsich, schwarze Himbeere und rote Himbeere.
Das sind jetzt 10.
Ach, und Maibeere, die auch sibirische Heidelbeere genannt wird.
Das sind aber total unterschiedliche Sachen. Also einzelne davon sind Sträucher, andere sind Bäume. Was?
Ja, ja. Ah, okay. Genau.
Okay.
Verstehe. Ich bin gespannt.
Die Sträucher sind, glaube ich, kaum dabei. Ist, glaube ich, nur die Maibeere ist ein Strauch. Alles andere ist. Also die Himbeere ist ja so eher so eine Kletterpflanze.
Ja, so
die Kiwi auch.
Ja, die brauchen aber nicht unbedingt dabei, was zum Klettern. Die wuchert auch einfach so hoch und hängt dann halt
ja, so ein genau, bisschen. Ja, genau, ist einfach ein Unkraut. Ja, meine Schwiegermutter hat noch nicht gesehen, dass ich da Himbeeren gepflanzt habe. Die hat mir aber schon mal vor 2 Jahren gesagt, also Himbeere, um Gottes Willen, das ist Unkraut. Das hat wirklich nichts im Garten zu suchen.
Was?
Ich habe gleich 4 davon reingesetzt.
Ja, die kommt tatsächlich, also Himbeere verbreitet sich unterirdisch unfassbar gut weiter. Wenn du ein bisschen gräbst.
Ja, aber das sind dann immer wartest, so Himbeeren, die nicht gescheit tragen, gell? Das ist dann irgend so eine Wildform.
Nee. Also unsere hat getragen wie bekloppt, die kommt trotzdem jetzt aus dem Erdbeerbeeten überall raus, also muss man dauernd.
Ja klar, also es ist die Himbeere, die ihr hingesetzt habt, die kommt halt, die verbreitet sich halt wie verrückt, da hast du recht, ja. Also wir haben irgendwo anders im Garten haben wir auch noch Himbeere, aber die trägt halt praktisch nicht, weil es halt irgendeine Wildform ist. Das ist halt Bullshit. Das ist wie Brombeere, das will man ja auch nicht haben eigentlich.
Was, ich liebe Brombeeren.
Ja, ich liebe Brombeeren auch, aber die pflückt man im Wald. Und die will man, also ich kenne halt Brombeere, einerseits pflückt man die im Wald und andererseits irgendwelche verwahrlosten Wiesengrundstücke, wo ich die Probe nehmen soll und die komplett mit Brombeere vollgewachsen sind. Habe ich mir total Bock drauf.
Ja, es ist, als Strauch und auch zum Ernten ist furchtbar. Aber ja,
wird direkt als verseucht klassifiziert.
Ist verseucht.
Ja, man muss die im
Endeffekt Brombeere, 100 Kilo pro
genau.
Kubikmeter.
Total belastet. Man muss die Brombeere, glaube ich, genauso wie die Himbeere wahrscheinlich auch, in eine Form zwingen. Also man darf halt die nicht wuchern lassen, sondern man muss halt dafür sorgen, so, okay, ich habe eine genaue Vorstellung, wie die wachsen soll und so zwinge ich die hin, damit ich sie auch ernten kann. Weil das ist ja oft das Problem, dass man dann, dass die Arme zu kurz, also vor allem bei mir, dass die Arme zu kurz sind und ich die gar nicht ernten kann.
Ja, es stimmt, die oberen Sachen muss ich immer ernten und da muss ich immer fragen, ob ich aufs Nachbargrundstück darf, damit ich da rankomme.
Genau.
Ja. Nee, sollte
dann
man in Form
zwingen, so wie eine Brombeere
im Glas wachsen lassen. Dann werden die alle quadratisch. Nein, egal, wir schweifen ab.
Ja, Gartentipps mit dem Sneakpot. Bleibt ja, halt bei Filmen, Jungs.
Ich habe übrigens noch 4 andere Pflanzen gekauft. Die habe ich aber fürs Hochbeet gekauft, was ich ja gerade baue. Und zwar aber 4 Individuen, nicht 4 verschiedene. Und zwar 3 Pflanzen einer sogenannten Ananas-Erdbeere. Das ist eine weiße Erdbeere, die wie Ananas schmeckt. Ich bin sehr gespannt.
Oh, davon habe ich auch schon gelesen, ja.
Und als Befruchter dazu noch eine normale Erdbeere. Mal gucken.
Mal gucken.
Ich fühle mich richtig schlecht mit meiner kleinen Erdbeerpflanze, die ich ja im Garten stehen habe.
Ihr habt doch sogar einen Apfelbaum.
Ja, wir haben jetzt seit kurzem einen Säulenapfel.
Ja, super. Ja, ich habe übrigens der Birnbaum, den ich mal von guten Freunden bekommen habe, Der hat auch wieder ordentlich geblüht. Also ich bin gespannt, was der dieses Jahr bringt. Letztes Jahr hat er eine Birne gebracht, bei der ich zu lange gewartet habe und die dann plötzlich am Ast verfault ist. Und ich dachte, na toll. Und ich habe immer so gedacht, so, ah, noch ein bisschen gelber, ah, noch ein bisschen besser. Ja, klar, beim ersten Mal hat man halt noch kein Gefühl davon, wann man sie ernten muss. Nächstes Jahr werde ich das wissen. Und dann hat sie halt irgendwann angefangen zu faulen. Da habe ich gesagt, na gut, jetzt lasse ich es verfaulen. Ja, aber hat geblüht wie verrückt. Also bestimmt 5 Blüten oder so.
Wie bekloppt.
Ja, hallo, das ist, der steht seit 1,5 Jahren oder so da. Also ich finde es schon ziemlich beeindruckend. Und ich meine, jetzt Blüten, die angesetzt haben schon. Also da sind schon Früchte dran. Und ich habe einen Apfelbaum bekommen letztes Jahr zum 40. mit so 3 verschiedenen Pfropfungen, also praktisch 3 verschiedene Apfelsorten auf einem Apfelbaum. Der blüht wie bekloppt. Also der hat bestimmt, also 50 Blüten garantiert. Ich bin gespannt, was der trägt Christoph, dieses Jahr.
Da ist er wieder weg. Das gibt's doch nicht.
Das kann doch wohl nicht sein.
Also ihr seht, ich lebe auf einer Obstplantage.
Er geht uns immer verloren.
Seid ihr noch da? Nein, ihr seid nicht mehr da.
Das kannst du einfach seine Connection auflegen und ihn nochmal anrufen.
Ja, mach ich mal. Welcher ist er? Ich glaube, der. Jetzt würde sich wundern, wenn es gleich wieder klingelt.
Oh. Ja, da war ich wieder weg.
Ja.
Was auch immer da heute los ist.
Bist du irgendwie weg?
Mein letzter Satz war, ihr seht, ich lebe auf einer Obstplantage.
Das haben wir nicht gehört.
Das haben wir nicht gehört, aber ist schön, ja.
Ja, das ist das Fazit. Ja, ich glaube, das habe ich gemacht mit meinem Schiffschwager und mir.
Ja.
Ach nee, eine Sache habe ich noch gemacht mit dem Lucius zusammen. Sehr lustig. Im Rahmen des Hochbeetbaus. Jetzt diese Woche erst, hatten wir nämlich so einen großen, so einen Steintrog. In Griechenland sagt man, glaube ich, Skaphidakia. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also ein Trog, so einen großen Steintrog. So aus Sandstein. Und halt so schwer, dass man keine Chance hat, den irgendwie zu heben oder, keine Ahnung, zu transportieren. Und da haben wir die schöne alte ägyptische Methode gemacht mit, man lege 4 Rundhölzer unter und schiebe ihn so langsam, indem man vorne immer das nächste Rundholz unterschiebt und hebelt ihn dann in die Position, in die man ihn haben will. War sehr lustig. Und so hat mein Sohn direkt was über das alte Ägypten gelernt.
Und wie weit habt ihr ihn bewegt?
Nicht so wahnsinnig weit. So quer über den Hof. Ich meine, du kennst ja meinen Hof, also so vielleicht 6 Meter oder so. Die Entfernung war aber überhaupt nicht das Problem. Wir hätten ihn locker auch 100 Meter transportieren können. Das Problem ist, den zu schwenken und dann eben an die Mauer zu stellen, wo er dann hingehört. Mhm. Ja, das machst du dann halt
und
mit
Hebel. Und überhaupt am Anfang auf die Hölzer drauf zu kriegen und so.
Nee, das geht. Du schiebst die Hölzer einfach drunter.
Ja, aber dazu musst du ihn ja anheben dann hoch. Irgendwie, oder?
Ja, der steht nicht auf dem Boden, der steht auf so 2 oder 4 Steinen.
Ach so.
Okay. Du kannst die Hölzer einfach drunter schieben, die sind kleiner, und dann hebelst du ihn hoch und ziehst die Steine weg.
Okay, auf den Hölzer. Okay. Ich dachte, der steht noch flach einfach auf dem Boden, weil dann würde ich mir vorstellen, ist das schwierig.
Dann hätte ich mir überlegen müssen, was ich mache. Also da hätte ich jetzt keine spontane Idee, aber hätten wir auch irgendwie hingekriegt. Aber nee, das war nicht das Problem. Das Problem war, ihn dann haben wir ihn praktisch zur Garage hingefahren und ihn dann ich würde sagen, so ungefähr 60 Grad zu drehen. Das war ein bisschen schwierig, das war ein bisschen knifflig. Ja. Aber haben wir auch hingekriegt, war sehr lustig.
Ja, cool.
Große, ja, das waren so meine Gartengeschichten.
Große Gartenexpedition.
Ja.
Viel Gartenarbeit, ja.
Ja, als nächstes werde ich jetzt das Hochbeet fertig machen. Dafür muss ich das noch von innen mit so einer Art Folie beziehen.
Das habe ich von meinen Eltern jetzt gemacht, letztes Wochenende.
Genau. Und dann noch mit einem Draht die Seiten verbinden und spannen, um zu verhindern, dass das Hochbeet irgendwann einen Bauch kriegt, weil es ist ziemlich lang. Es ist 3 Euro-Paletten lang. Und also ist so dieses klassische Euro-Paletten-Hochbeet, was man jetzt in allen Gartentipps sieht und liest. Also ist jetzt nicht wahnsinnig innovativ, aber schön. Und dann werde ich wahrscheinlich meinen kompletten Kompost da reinfüllen, der noch unverrottet ist zu einem großen Teil. Also es soll ja unten so Reisig und sowas rein.
Ja, wenn man sowas rotten kann.
Genau, damit dann auch irgendwann eine Setzung kommt. Und dann werde ich es mit Schnitzeln vom Grünabfallplatz füllen und mit noch anderen Bodendingern. Ich bin ja Bodengutachter, da wird mir schon was einfallen.
Kannst du denn nicht auf irgendeiner Baustelle, wenn du weißt, da, das ist super Boden?
Ja, das ist aber zu unorganisch, weil den Boden, den ich begutachte, das ist in der Regel ja nicht Oberboden, sondern so ganz unorganischer, tieferer Boden, und das will man ja nicht in einem Hochbett haben. Und außerdem, wie gesagt, Oberboden ist halt oft quecksilberbelastet.
Okay.
Das meint man alles nicht, ne?
Mal guck. Nee. Mag man nicht. Boah, was haben wir noch für ein Thema? Haben wir noch ein Thema?
Ich glaube, wir sind durch.
Ja, ich merke auch, dass der Metaxa echt wirkt langsam. Bob, möchtest du noch was über deinen Roadtrip erzählen?
Das war ein kurzer und spontaner Roadtrip. Wir hatten spontan Lust wegzufahren. Und unser Bulli hat gerade ein bisschen ein Problem an seinem Bremszylinder. Der sifft etwas. Es ist jetzt nicht dramatisch, es ist jetzt nicht so, dass die Bremsflüssigkeit in Litern rausläuft, aber zumindest ist es kein Zustand, in dem ich gerne irgendwie hunderte von Kilometer Autobahn fahren würde, bevor ich das gefixt habe. Also haben wir überlegt, was machen wir? Die Idee war recht spontan, wegzufahren. Wir hatten zwar länger schon den Urlaub eingetragen, aber eigentlich nicht unbedingt gedacht, dass wir wegfahren würden, aber dann hatten wir plötzlich doch sehr Lust darauf, wegzufahren. Also haben wir uns sehr, sehr spontan, ich glaube, ich habe an dem Tag, wo ich das Wohnmobil, wir haben ein Wohnmobil gemietet, ich habe es an dem Tag, wo wir das so endgültig beschlossen haben, habe ich den Verleiher angerufen und habe gefragt, ob ich heute Abend eins abholen kann. Und das habe ich dann auch gemacht, und dann sind wir noch in der gleichen Nacht losgefahren. Das war wirklich so holterdiepolter.
Ja, übrigens, als Einschub, der gleiche Verleiher oder derselbe Verleiher, bei dem haben wir damals ja auch geliehen, wie mir deine Frau verraten hat. Mhm. Und da hatte ich damals beim Abgeben des Wohnmobils gefragt, so, ja, wie ist denn das, wenn wir nächstes Jahr Wohnmobile wollen, vielleicht auch unsere Freunde auch welche. Damals wollten wir, das war das Jahr, wo wir in die Kirche gefahren sind, da hatten wir ursprünglich mal angedacht, Wohnmobile zu nehmen. Wann müssen wir uns da vormerken, dass nicht die Wohnmobile dann weg sind? Hat er gemeint, naja, also Ende des Jahres wäre schon gut, also spätestens im Januar. Ja, habt ihr jetzt ein bisschen kurzfristiger gemacht.
Ja gut, jetzt musst du natürlich auch sagen, A, ist im Moment nicht,
ist
nicht Hochsaison für Wohnmobile. Ja, und genau. Zum anderen wollten wir es halt nur, wir wollten nur eins und auch nur kurz. Ja. Wenn du jetzt natürlich sagst, ich will drei Stück, zwei Wochen in der Hochsaison, und dann aber genau, auch noch spezifische Modelle, wenn du sagst, ich möchte aber unbedingt das und das oder ich muss da diesen Kindersitz reinkriegen oder sowas. Das war jetzt nämlich tatsächlich das Hauptproblem bei der Anmietung, dass ich den Kindersitz, den wir besitzen, einen rückwärtsgewandten B-Safe Easy Plus 2 oder wie das Biest heißt, den kriegst du nicht ohne weiteres in ein Wohnmobil. Also da gibt's offensichtlich nur wenig Modelle, wo das reingeht, und wir haben jetzt tatsächlich am Ende die Lösung wählen müssen, uns einen Kindersitz mit auszuleihen. Das war jetzt nicht unsere ideale Wahl. Das war auch ehrlich gesagt ein Scheißding, aber egal. Für meine Begriffe wurde der auch nicht fest genug mit diesem Gurt. Also das, keine Ahnung. Kindersitze und Wohnmobile ist ein Höllenthema. Es hat jetzt funktioniert, toi toi toi, aber ich würde eigentlich lieber meinen da einbauen. Und das ginge mit diesem Modell zum Beispiel nicht, weil du den Tisch nicht ausbauen kannst. Und da müsste man wahrscheinlich mal gucken, dass man irgendwie ein besseres Modell, dass man das vorher ein bisschen mehr Zeit hat, das zu klären. Im Endeffekt, gut, wir haben es ausgeliehen, wir sind, die Idee war, wir wollen ans Meer, wie geht der schnellste Weg ans Meer, die kürzeste Entfernung ist ja natürlich entweder hoch nach Schleswig-Holstein oder halt rüber nach Holland, und wir haben Holland gewählt, auch um die strategischen Schokoflocken Vorräte aufzufüllen, und das wurde dann jetzt...
Habe ich heute bei euch abgeholt,
ja, ich weiß.
Großer Dank, ja. Sehr, sehr gut, weil nämlich unsere Vorräte an Maisiers, was mit Zucker glasierte Aniskörner sind, die fantastisch schmecken, gerade zur Neige gegangen sind.
Genau. Und die Fla-Vorräte mussten ja auch noch aufgefüllt werden.
Richtig.
Also, ja, und dann sind wir da rüber gefahren und wie das halt so ist bei Wohnmobilen, du musst ja im Grunde, nee, zumindest jetzt in der Saison, absolut nichts vorher buchen. Du schnappst dir das Auto, das zu beschaffen war sozusagen das große Problem und dann schmeißt du da so die üblichen Dinge. Also ich bin dann einfach an den Bulli gegangen und habe einmal so alles aus den Schränken raus und aus dem Kofferraum einfach auf die andere Straßenseite in das Wohnmobil rein. Und dann bin ich nochmal nach oben gelaufen und habe zu meiner Freundin gesagt, so hier, das und das und das und das. War da jetzt so dabei und sie hat so in der Zwischenzeit Dinge gepackt, von der sie wusste, dass sie nicht im Bulli sein würden. Dann hat man dann nochmal so 3, 4, 5 Ikea-Tüten voll runtergetragen ins Auto und dann ist das eigentlich auch schon fertig mit dem Packen. Das geht ja doch recht flott. Und dann einfach losfahren und sich inspirieren lassen auf dem Weg, wo man da so hin will. Und ja, der erste Stopp war ein Yachthafen, ein bisschen südlich von Amsterdam. Sehr, sehr schön, sehr, sehr gepflegte Anlage. Yachthäfen sowieso immer toll, weil man sieht halt mal was anderes, was man sonst nicht so sieht, Schiffe. Und kann da direkt am Wasser stehen. Also wir standen wirklich so mit dem Auto am Wasser. Wenn du jetzt rechts ist die Aus...
Das war so irgendwo da bei Seeland, oder?
Das war wahrscheinlich schon Seeland, ja, glaube ich schon. Und ja, ein Stückchen südwestlich von Amsterdam, so an der Küste entlang. Ja. Noch leider relativ dicht unter der Einflugschneise von vom Airport.
Das ist ja so, ich war ja vor, ich glaube, 5 Jahren dort, kurz bevor der Lucius geboren wurde. Das ist ja so die Gegend, die vor, ich weiß jetzt nicht wie viele Jahrzehnten, aber vor mehreren Jahrzehnten so der Hotspot war, wo man eben hinfuhr aus Europa, wo man Urlaub machte und wo dann so riesige Bettenburgen gebaut wurden.
Die sieht man da auch noch, ja.
Genau, die sieht man dann noch, wo man sich heute immer so fragt, also ich war damals, glaube ich, im September da und es war schon voll am Strand, aber es war nicht so voll, wie das diese Bettenburgen rechtfertigen würden, wo man sich schon fragt, so steht das Zeug alles leer seit irgendwie 40 Jahren oder seit, ich weiß nicht, wann das war, wann der Boom da war, in den 80ern, 90ern, so irgendwas in dem Dreh. Aber es ist schon so ein bisschen so spooky irgendwie.
Also es, so, bei uns war es jetzt natürlich... Ich meine, ihr wisst, wie das Wetter jetzt am vorgangenen Wochenende war. Es war alles regnerisch und es gab da mal so 2 Stunden hier, 3 Stunden da, wo es total schönes Wetter war, wo auch richtig strahlender Sonnenschein war. Und dann kam aber einfach die nächste Hagelfront angerasselt und hat einem wortwörtlich das verhagelt. Aber das ist ja auch ehrlich gesagt nicht so schlimm, wenn du in einem guten großen Wohnmobil unterwegs bist, dann ist das ja auch irgendwie
urig. Ja, vor allem in der Nordsee doch nicht.
Genau, dann sitzt man da drin und dann ist es auch irgendwie schön oder man geht halt am Strand spazieren und es regnet ein bisschen, meine Güte, dann machst du es halt. Ja, und da waren wir jetzt am Strand, da war es total leer, also da war halt irgendwie keine alte Sau und wenn du aufs Meer rausguckst, ist alles easy, drehst dich um und hast diese Bettenburg hinter dir stehen. Aber ja, dann nimmst du dir halt dein Wohnmobil und fährst halt einfach weiter und bist dann irgendwo anders und da ist dann komplett einsam und da ist halt gar niemand mehr. Das findest du dann auch. Das waren wir ja nur ein paar Tage unterwegs, wir haben 2 oder 3 Mal den Ort gewechselt und ja.
Holland ist schon schön. Das ist immer eine Reise wert.
Ja, genau. Ja. Und man ist halt auch echt schnell da. Also die Kleine hat die Fahrt gut mitgemacht, das meiste verschlafen. Und das, was sie nicht verschlafen hat, dann eben mit Bücherlesen und so irgendwie überbrückt. Das ist natürlich schön, dass man da dann hinten am Tisch sitzen kann und dann auch mal irgendwie so ein Bilderbuch oder sowas aufklappen kann. Und das liegt dann halt ordentlich auf dem Tisch vor ihr. Kann man vernünftig drin blättern oder mal was malen oder so. Das hat natürlich so seine Vorteile. Ja. Und war gut. Ja,
total. Sehr schön.
Ja, nee, gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es dabei bei dieser Sendung. War ja auch genügend.
Wir haben ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen, ich habe jetzt noch nicht auf die Zeit geschaut, aber ja,
reicht.
Ach
reicht.
Du Scheiße, 2 Stunden. Okay.
Genau. wir haben noch einen Audiokommentar bekommen, den wir allerdings nicht spielen werden, weil er dafür nicht gedacht war. Aber
genau, der nur für uns war.
Der nur wir danken dafür. Genau, dafür nochmal vielen Dank an den Ersteller.
Und wir haben was gelernt.
Was haben wir gelernt?
Na, dass in Köln manches anders ist.
Ach so, ja, das mit der, ja, richtig. Das machen wir jetzt nicht noch auf das Thema.
Das kann man sagen, oder?
Ja, die Ampelphasen sind in Köln, die Gelbphasen sind länger, ne? So war das.
Genau, weil es irgendwie traditionell so war und weil die praktisch dann zu faul waren, das um zu vereinheitlichen, zu viel Aufwand gewesen wäre.
Genau.
Also und deswegen ist es problematisch für Kölner, wenn sie irgendwo anders rumfahren, weil sie gewohnt sind, dass die Gelbphasen länger sind.
Den Eindruck hatte ich übrigens in Holland auch, dass die Gelbphasen anders sind. Das hat jetzt bei mir nicht zu irgendwelchen Auswirkungen geführt, aber ich hatte den Eindruck, ich konnte es natürlich nicht beweisen, aber also ich hätte es stoppen können, also das macht man ja dann aber natürlich nicht. Egal.
Wäre das nicht schön, wenn sowas europaweit einheitlich wäre?
Ja, da bräuchte man sowas wie eine
EU oder so. Ja,
das wäre ganz eigen.
Naja. Ich glaube, wir haben eine Institution, die sowas durchsetzen könnte. Wir müssten nur die richtigen Parteien wählen. Okay, das ist euch allen freigestellt.
Das führt jetzt wirklich zu weit.
Ja, nee, aber geht wählen. EU-Parlamentswahl ist jetzt bald wieder. Das wäre unser Aufruf dazu. Ansonsten Kommentare zu all diesen reichhaltigen Themen wie immer.
Lass mich kurz politisch einsteigen.
Ich hole mir noch einen Drink oder nicht?
Nee, um Gottes Willen, ich muss ganz dringend aufs Klo. Aber
rausplattern.
Nein, gar nicht. Nee, bitte. Jetzt habe ich es wahrscheinlich vergessen, den Faden. Aber Europa ist, wenn ihr es wirklich überlegt, was es euch bringt, ist eigentlich eine gute Idee. Und so eine Ampelphase oder so eine Gelbphase, ja, das ist total beliebig, mag sein. Aber an anderer Stelle ist das gar nicht so schlecht, dass es Absprachen gibt innerhalb von Europa. Und dass eben nicht einfach jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und überlegt euch das, wenn ihr wählt. Da gibt es auch Parteien, die das eine gut finden, das andere gut finden, die auf andere Hinsicht da völlig unterschiedlich sind. Aber grundsätzlich finde ich Europa eine super, super Idee, super Sache und ich möchte dafür werben. Europa ist super.
Ja, ich möchte das unterschreiben. Ihr könnt alles wählen, solange es nicht an den politischen Extremen...
Nicht irgendeine braune Scheiße ist.
Ja, oder... Wenn man den komplett rechten Außenrand und den linken Außenrand weglässt, kann man dazwischen eigentlich alles wählen.
Ja, klar. Klar. Und es mag total abgedroschen klingen, aber ich finde, den Wahl-O-Mat ist eine gute Sache. Weil, also nicht unbedingt, weil man da gesagt bekommt, was man wählen soll, aber weil man sich da vergegenwärtigen kann, für was die einzelnen Parteien einstehen. Mhm. Oder was wenigstens in ihrem Wahlprogramm steht. Für was sie dann wirklich abstimmen, sei mal dahingestellt, ja. Aber immerhin haben sie mal Stellung bezogen zu einem bestimmten Thema und kann man gucken, für was sie stehen. Also ich finde das nicht schlecht.
Ja, wobei auch im Wahl-O-Mat die Thesen immer so teilweise so dastehen und dann, wenn du da nicht Hintergrundwissen hast, um die These richtig zu verstehen und einzuordnen, kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt komplett apolitisch bist und klickst den Wahl-O-Maten an und siehst da einen Haufen Thesen,
ja.
Dann hast du manchmal auch gar nicht die Tragweite deiner Antwort im Kopf. Die dann natürlich mitschwingt, wenn man da entsprechend weiß, worum es da geht, dann denkt man sich, ah ja, okay, ich verstehe, aber es gibt dann auch Sachen, wo das so...
Ich hatte so ein paar Thesen, wo ich dachte so,
Ja, ich habe auch welche, wo ich gesagt habe, ist mir egal, weil ich keine Ahnung davon habe.
Genau, weiß ich nicht, auch. Ist mir egal. Genau so.
Ja.
Egal, also macht den Wahl-O-Mat,
ist dann halt so.
Wählt was Anständiges, zu dem ihr auch in 20 Jahren noch stehen könnt. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Ja, wirklich betroffen und Vorhang zu und offen und tschüss und so weiter. Boah, ich muss so dringend aufs Klo. Ich halte es nicht mehr aus.